Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei der Denkfabrik der Sächsischen Union am Dresdner Flughafen. Sie haben sich entschieden für das Fachforum Nummer 4. Da oben steht es auch nochmal, Grenzen setzen, Werte sind nicht verhandelbar. Das ist das Thema für die folgenden anderthalb oder die kommenden anderthalb Stunden hier auf dieser Ebene. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Stefan Locke. Ich schreibe von Dresden aus über Sachsen für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und wurde gebeten, heute hier das Forum zu moderieren und werde Sie jetzt für die kommenden 90 Minuten begleiten. Worum geht es? Asyl, Zuwanderung und Integration sind die bestimmenden Themen der vergangenen Monate, ja sogar des vergangenen Jahres. Flüchtlinge und Asylbewerber kommen nach Deutschland, auch nach Sachsen, die in ihrer Mehrzahl eine vollkommen andere Kultur, eine andere Religion und völlig andere gesellschaftliche Werte mit sich bringen. In Deutschland gilt nach wie vor der Satz, den auch die Bundeskanzlerin gesagt hat, nicht der, den Sie jetzt denken, sondern sie hat auch gesagt, wer hier leben will, muss die Gesetze dieses Landes anerkennen und respektieren. Das ist eine ziemlich klare Ansage, aber in der Realität ist das häufig so eine Sache, ob das auch so klappt. Neben allem Positiven, was wir in den vergangenen Monaten auch erfahren durften, ist es im Einzelfall manchmal eben häufig schwierig. Da gibt es die Berichte, wo Flüchtlinge sich weigern, mit Frauen zu kommunizieren in Asylbewerbernheimen, wo sie von Frauen kein Essen annehmen. Polizisten berichten, dass es schwierig ist, mit Frauen von Asylbewerbern zu sprechen, wenn die Männer dabei sind, weil sie dann nicht sprechen dürften. Ich für meinen Teil war oder musste vor 2 Wochen nach Klausnitz fahren, habe dort mit einem iranischen Ehepaar gesprochen, die hierher gekommen sind und eine dieser Wohnungen bezogen haben und die auf die Frage, warum sie denn hierher gekommen sind, gesagt haben, ja, sie haben ihren Glauben gewechselt, sie sind zum Christentum übergetreten und werden jetzt im Iran verfolgt, woraufhin andere dort in dem Ort ihnen gleich unterstellt haben, dass sie das doch aus einem bestimmten Zweck heraus machen, nämlich um Asyl in Deutschland zu bekommen. Egal, ob das jetzt Einzelfälle sind, Massenphänomene oder vielleicht auch nur haltlose Unterstellungen, es geht auf jeden Fall und tangiert auf jeden Fall unsere Werte, unsere Kultur. Von der Kultur, von der wir heute zweifellos recht weit sind und sehr viele Freiheiten genießen in Deutschland. Sei es die Meinungsfreiheit, die Gleichberechtigung, die Trennung von Staat und Kirche, auch das Recht, sich gegen den Staat zu Wehr zu setzen. Das sind alles Dinge, die in anderen Ländern so noch nicht sind. Bei uns stehen sie alle im Grundgesetz. Aber wir fragen uns, oder was wir heute hier mit verhandeln wollen, ist, wie leben wir diese Werte selbst? Und vor allem, wie können wir sie auch weitergeben an Leute, die sie noch nicht kennen, die sie in ihren Ländern und ihren Staaten noch nicht leben. Darum soll es heute Abend gehen, und zwar nicht nur mit den 3 prominenten Gästen, die wir heute hier oben haben, sondern auch mit Ihnen im Saal. Zunächst aber möchte ich sehr herzlich begrüßen Frau Cemile Yusuf, die Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion, die aus Berlin zu uns gekommen ist heute. Dann den Ausländerbeauftragten des Freistaats Sachsen, Herrn Gerd Mackenroth, und allen auch bekannt Werner Patzelt, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden. Ihnen erstmal herzlich willkommen. Auch ein Willkommen an den Innenminister, der sich eben in die erste Reihe platziert. Herzlich willkommen, Herr Ulbich. Der Landtagspräsident steht ganz bescheiden da hinten. Der Landtagspräsident ist auch. Kommen Sie doch hervor, Herr Rösler, setzen Sie sich, wenn Sie möchten. Ja, so. Dann nicht, dass hier heißt, hier muss jemand stehen. Das wollen wir nicht. Wenn ich sage, dass wir auch Sie im Publikum mit einbeziehen wollen, dann ist das ernst gemeint. Es gibt in diesem Jahr diese Änderung, dass wir nicht hier vorne eine Frontaldiskussion machen, ich die Fragen stelle und die Referenten sie beantworten, sondern Sie sind herzlich eingeladen, im Anschluss hier mit zu diskutieren. Das funktioniert nach dem Prinzip der sogenannten Fishbowl, also dem sogenannten, wenn man es übersetzen möchte, Goldfischglas, in dem wir uns hier in der Mitte befinden. Sie sitzen drumherum und können auf uns gucken. Und nach den 3 Kurzvorträgen, den die Referenten halten, sind Sie herzlich eingeladen, an eines dieser Mikrofone hier zu kommen und mitzumachen. Sie können Ihre Fragen stellen, Sie können Ihre Wünsche äußern, Sie können eigene Anmerkungen abgeben, einige Sachen, die Sie festgestellt haben, die Sie bedrücken und die wir am Ende auch sammeln wollen, beziehungsweise gleich beantworten wollen, sodass hier im Idealfall eine lebendige Diskussion entsteht, in die der Moderator gar nicht so sehr eingreifen muss. Am Ende sollen dann 1, 2 Thesen stehen oder Wünsche stehen, die auf dieser Bühne dann im Anschluss gegen 19:30 dem Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten vorgetragen werden, zu denen der sich dann auch äußern soll. Wenn es Fragen gibt, sagen Sie Bescheid. Ich sehe das im Moment nicht. Dann würde ich ganz kurz unsere Referenten vorstellen. Zum einen Frau Yusuf, die Integrationsbeauftragte der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, dem sie seit 2013 angehört. Frau Yusuf ist in Leverkusen geboren, Tochter von Eltern einer türkischen Minderheit aus Griechenland, habe ich vorhin gelernt, wenn das richtig ist, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Sie hat heute die deutsche und die griechische Staatsbürgerschaft, studierte Politikwissenschaften in Bonn und ist seit 2014 Mitglied des Deutsch-Türkischen Forums der CDU in Nordrhein-Westfalen. Eine solche Abteilung gibt es in der Sächsischen Union meines Wissens noch nicht. Vielleicht kommt das ja demnächst noch. Sie hat im nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales gearbeitet und ist Vorsitzende des Netzwerks Integration der CDU Deutschlands. Frau Yusuf hat als Eingangsstatement die These mitgebracht, die ich Ihnen kurz vortrage. Einwanderung hat uns in Deutschland nicht nur kulturell bereichert, sondern auch volkswirtschaftlich stärker gemacht. Aber jede Einwanderungsgesellschaft braucht gemeinsame Werte, einen gemeinsamen Kompass, basierend auf unserem Grundgesetz. Unsere Werte sind nicht verhandelbar und gelten gleichermaßen für Zugewanderte wie für die Mehrheitsgesellschaft. Herzlich willkommen, Frau Yusuf. Der zweite in unserer Runde ist Gerd Mackenroth, sächsischer Ausländerbeauftragter seit Ende des Jahres 2014. Herr Mackenroth wurde in Kiel geboren, hat dort und auch in Tübingen Rechtswissenschaften studiert und dann eine Justizlaufbahn begonnen bei der Staatsanwaltschaft in Bremen. Danach in mehreren Ämtern als Richter gewesen, bis hin zum Präsidenten des Landesgerichts in Itzehoe. 2003 war er Vorsitzender des Deutschen Richterbundes und kam in dieser Funktion, nicht in dieser Funktion, aber als Sie das noch waren, kamen Sie nach Sachsen als Staatssekretär ins Justizministerium. Und ein Jahr später haben Sie das Haus selbst übernommen in der ersten großen Koalition mit der SPD. Herr Mackenroth ist heute Mitglied des Sächsischen Landtages und wie gesagt Ausländerbeauftragter. Und er beginnt seine These mit einer Frage, die da lautet: Sind Grenzen der Aufnahme auch Grenzen der Humanität? Und er beantwortet sie in einem Satz, den er in dieser These auch aufgestellt hat. Für mich steht fest, weder die Aufnahme noch das Bleiberecht für alle noch die nationalstaatliche Abschottung sind tragfähige Lösungen. Welche Lösung es geben könnte, darüber diskutieren wir sicherlich gleich mehr. Aber zunächst auch Ihnen erstmal herzlich willkommen, Herr Mackenroth. Und der dritte im Bunde ist Professor Dr. Werner Patzelt, Politikwissenschaftler an der TU Dresden, Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme und Systemvergleich. Er ist geboren in Passau, studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte in München, Straßburg und Ann Arbor, wenn ich es richtig gelesen habe. Sie haben promoviert und sich habilitiert in Passau und kamen nach der Wiedervereinigung nach Sachsen, wurden Gründungsprofessor des Instituts für Politikwissenschaft. Und seit es Pegida gibt, hat Herr Patzelt sein Labor quasi vor der Haustür. Er ist einer der profiliertesten Kenner der Bewegung und obendrein kann man das vielleicht so sagen, auch ein Beispiel dafür, wie Bayern erfolgreich in Sachsen integriert wurden. Seine These für heute Abend lautet: Ein selbstverständliches Miteinander entsteht nur innerhalb von Grenzen. Sinn braucht Klarheit, die aber Grenzen. Und auch das Verhandeln braucht die Grenzen des Unverfügbaren. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Patzelt. In der Reihenfolge machen wir jetzt weiter, dass ich sagen würde, Ladies first mit den kurzen Statements. Und Sie im Publikum können sich während dieser Zeit schon gern mal ein paar Fragen, Anmerkungen oder was Sie auch immer haben, im Kopf behalten oder auch notieren. Denn für Sie liegt dann hier eines dieser Mikrofone bereit. Sie können dann gern hier dazukommen, scheuen Sie sich nicht und können mitdiskutieren. Aber jetzt erstmal übergebe ich das Wort an Frau Yusuf. Bitte schön.
Ja, ganz herzlichen Dank. Können Sie mich gut hören? Okay, für die freundliche Einführung, sehr geehrter Herr Innenminister, verehrte Gäste, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Und ich muss gestehen, dieses Format ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ich entschuldige mich bei allen, denen ich jetzt den Rücken zukehre. Ich entwickle Empathie für die Goldfische heute auf diesem Podium. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für diese sehr wichtige Debatte, die Sie heute hier in Sachsen anstoßen und möchte auch direkt mit meinem Statement beginnen. Sie haben es schon gesagt, das Thema Wirtschaft hatte ich schon bereits angesprochen. Meiner Auffassung nach hat Deutschland wirtschaftlich von der Zuwanderung und auch gesellschaftlich seit jeher profitiert. Das Wirtschaftswunder im Westen wäre nicht möglich gewesen ohne die sogenannten Gastarbeiter. Aber auch die DDR gab, in der DDR gab es ausländische Vertragsarbeiter, ebenfalls auch in erster Linie ohne die Absicht, sie längerfristig gesellschaftlich zu integrieren. Studien aus den letzten Jahren haben uns gezeigt, dass Ausländer in Deutschland mehr an Steuern und Abgaben geleistet haben, als sie in Form von Transferleistungen erhalten haben. Das heißt, dass der Staatshaushalt von den Ausländern, die in Deutschland leben, profitiert hat. Im Jahr 2012 in Höhe von 22 Milliarden Migranten gründen aber auch Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze. Aber es gibt natürlich ein paar sehr wichtige Voraussetzungen, damit das so ist und Zuwanderung insgesamt positiv für unser Land gelingen kann. Erstens müssen die Zuwanderer über eine möglichst gute Bildung und Ausbildung verfügen und zweitens müssen wir uns auch um die Integration in die Gesellschaft kümmern. Das heißt, auf der einen Seite Integration in den Arbeitsmarkt, also das Matching zwischen den offenen Stellen und den Menschen, die in Deutschland eine Arbeit suchen. Es bedeutet eben aber auch Integration in die Gesellschaft. In den letzten Jahren haben wir stark auf die nachholende Integration einerseits gesetzt, auf Bildung und Förderung der Gastarbeiter, Kinder und Enkel. Auf der anderen Seite haben wir Zuwanderung stärker am Bedarf auf dem Arbeitsmarkt ausgerichtet, zum Beispiel den Familiennachzug an den Nachweis von Deutschkenntnissen geknüpft, die Zuwanderung von Fachkräften durch die Blue Card erleichtert, die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen reformiert, transparenter und schneller gemacht. Die Flüchtlingskrise oder Herausforderung ist unter volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten eine Herausforderung, weil viele niedrig qualifizierte Menschen in unser Land kommen, die gleichzeitig aus anderen kulturellen Zusammenhängen kommen. Aber egal, ob Fachkräftezuwanderung, europäische Mobilität oder Asylbewerber, jede Einwanderungsgesellschaft braucht gemeinsame Werte, einen gemeinsamen Kompass. Die Grundlage dafür ist, das haben Sie schon gesagt, ist unser Grundgesetz. Unsere Werte sind nicht verhandelbar und gelten gleichermaßen für Zugewanderte wie für die Mehrheitsgesellschaft. Die Nationen, die sich historisch durch Einwanderung definiert haben, also die klassischen Einwanderungsländer wie die USA oder Kanada, formulieren ganz selbstverständlich, was die gemeinsame Basis ist, die Identität ihres Landes. Es wird von den Zuwanderern ganz klar erwartet, dass sie sich damit identifizieren. Diese Länder haben es insofern leichter, als Einwanderung und damit die Vielfalt von Herkunft und Religion und Kulturen schon zum Kernbestand dieses nationalen Staatbildes gehören. In Deutschland ist die Aufgabe, uns unserer grundlegenden Werte besser bewusst zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen sie nämlich nun auf einmal erklären. Den Neuzuwanderern und vielleicht damit auch uns selbst besser erklären. Dazu müssen wir als erstes die Debatte führen, was uns wichtig ist und was die Werte sind, die uns ausmachen. Wie leben wir das Grundgesetz heute? Was vermissen wir vielleicht selbst in unserer globalisierten, konsumorientierten Gesellschaft an Zusammenhalt, an Tradition, an Sinnstiftung, Spiritualität, an Solidarität und Fairness? Wie können wir diese Werte stärken und lebendig erhalten? Andererseits muss die Idee, dass unsere Gesellschaft plural ist, ein integraler Bestandteil unseres nationalen Selbstverständnisses werden, vielleicht wie in Kanada oder den USA. Einer unserer Werte wäre demnach, dass das spezifisch Deutsche genauso von Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte gelebt und verkörpert werden kann. Das ist nämlich Integration. Ich sehe Deutschland als ein modernes, international angesehenes und global vernetztes Land. Wirtschaftlich und gesellschaftlich können und wollen wir uns nicht abschotten. Zu unseren Werten gehören demnach auch Offenheit und Toleranz. Wo und wie vermitteln wir nun aber den Neuzuwanderern, insbesondere den neuen vielen Flüchtlingen, die Werte, die sie respektieren sollen? Wir können uns natürlich auf die Integrationskurse zurückziehen, die die Union seit 2005 ausgebaut, ins Leben gerufen und ausgebaut hat. Die enthalten nämlich einen Teil, diese sogenannten 40 Stunden von Orientierungskursen. Aber ich persönlich finde, 40 Stunden viel zu wenig, das ist eine Arbeitswoche. Das ist zu wenig, um den Menschen unser Land, unsere Kultur und unsere Werte nahezubringen. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir diesen Baustein viel stärker ausbauen müssen. Zweitens empfehle ich, dass wir die Integrationsvereinbarungen, die es unter der letzten Bundesintegrationsbeauftragten der CDU, Maria Böhmer, schon einmal gegeben hat, weiterentwickeln und flächendeckend einführen. Drittens bin ich der Überzeugung, dass diese Ebene der Integration ganz erheblich davon abhängt, dass persönliche Kontakte und Gespräche im Alltag gelingen. Dazu tragen besonders die vielen tausenden ehrenamtlichen Mentoren bei, die Flüchtlinge eins zu eins bei uns betreuen. Sie erklären den Flüchtlingen das, was sie hier erleben, noch einmal mit der deutschen Brille, mit dem deutschen Blick. Sie erläutern unsere Kultur, unsere Werte und leisten damit einen großen gesellschaftlichen Beitrag. Ich möchte an der Stelle auch einen ganz herzlichen Dank aussprechen, weil wir natürlich mit diesen Ehrenamtlern eine Bürgerbewegung derzeit in Deutschland erleben, die es in der Form noch nie gegeben hat. Und ich für meinen Teil kann nur sagen, dass dieser Wille, dass diese Kraft weiterhin ungebrochen ist und sehe es auch als meine Verantwortung, diese Menschen zu unterstützen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Yusuf. Und ich würde direkt überleiten zu Herrn Mackenroth. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Locke. Klappt das mit dem Mikrofon? Jetzt ist es da. Vielen Dank, Herr Locke. Nach der Empathie für die Goldfische jetzt vielleicht die Äußerung des ersten von zwei Karpfen. Ich habe eine Vorbemerkung und fünf kleine kurze Thesen. Vorbemerkung, Migration ist ein globales Phänomen. Es gibt kein Land, keinen Staat, der nicht mit Zuwanderung von außen oder mit Binnenwanderung zu tun hat. Die Migrationsbewegung wird zunehmen. Wir rechnen in den nächsten Jahren mit bis zu 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Und wir tun gut dran, uns darauf einzustellen, dass auch bei uns die Zahl der Migranten und Flüchtlinge langsam weiter ansteigt, auch wegen irgendwelcher bevorstehender Klimaveränderungen. Fünf Thesen zu dem Stichwort Werte. Erste These: Grundlage unserer Werte ist ein aufgeklärter Verfassungspatriotismus. Deutschland ist eine Verfassungsnation und auf dem Grundgesetz gründet der deutsche Patriotismus nach dem Krieg. Und unsere Kultur und unsere Werte sind von solcher Art, dass man ihnen beitreten kann. Es ist eine Bekenntniskultur und keine Abstimmungs- oder Abstammungskultur. Deutscher kann man nicht nur durch Geburt werden, sondern eben auch noch danach. Das müssen wir im Kopf behalten. These 2, nicht verhandelbar sind, Sie haben es schon gesagt, Menschenrechte und unser politisches System. Das Menschenbild des Grundgesetzes beruht auf jüdisch-christlichen Wurzeln, der Gottebenbildlichkeit und dem von den Philosophen der Aufklärung entwickelten Konzept, dass alle Menschen allein aufgrund ihres Menschseins mit gleichen Rechten ausgestattet und dass diese Rechte universell, unveräußerlich und unteilbar sind. Ausgehend von der Menschenwürde nennt das Grundgesetz nachfolgend oder besonders wichtige für alle Menschen geltenden Rechte, freie Entfaltung der Persönlichkeit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit der Person, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubensfreiheit, Religionsausübungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Diese Rechte sind durch die sogenannte Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes geschützt und dieses Wertesystem bestimmt sozusagen den Rahmen, in dem sich Integration abspielt. Dritte These: Dieses Wertesystem ist für alle verpflichtend, nicht nur für diejenigen, die zu uns kommen, sondern auch für diejenigen, die hier leben. Ein fruchtbares, friedliches Zusammenleben in einer Gesellschaft setzt voraus, dass dieses System respektiert wird. Es gilt für Ausländer und in gleicher Weise auch für Deutsche. Dies klarzumachen ist unsere Aufgabe, gerade auch in Sachsen und vor dem Hintergrund der Dinge, die passiert sind. Das tun wir, wenn ich richtig sehe, auch rassistische Beleidigungen, Gewalt gegen Menschen und Sachen sind mittlerweile im ganzen Freistaat und weit darüber hinaus geächtet. Und mir ist wichtig, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Zeichen in diese Richtung, nicht nur von der Politik, sondern eben auch von der Zivilgesellschaft setzen. Vierte und vorletzte These: Ich glaube, keine Angst vor Veränderungen, würde ich diese These nennen. Europa, Deutschland, unsere Gesellschaft wird sich durch Migrationsströme verändern. Wer sagt, ich will nicht, dass unser Land sich verändert, der guckt nicht nach draußen. Ich glaube, es geht nicht ohne Veränderung ab. Ein Teil dieser Veränderungen werden wir begrüßen, weil sie unsere Gesellschaft reicher machen, weil sie unsere Gesellschaft vielfältiger machen. Ein Teil dieser Veränderungen werden wir akzeptieren müssen. Wir werden lernen müssen, mit ihnen zu leben, weil wir tolerant und weltoffen sind. Und einen weiteren Teil dieser Veränderungen werden wir durchaus nicht akzeptieren, wenn und soweit sie sich gegen die eben genannten Werte, den Grundkonsens, richten. Und diese Veränderungen werden und müssen wir mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des Rechtsstaates intensiv bekämpfen, weil sie nicht mit unserer durch die Aufklärung geprägten Werteordnung wie Menschenwürde und Demokratie vereinbar sind. Dabei dürfen wir und sollen vielleicht sogar selbstverständlich entschieden uns bekennen zu unserer Tradition, zu unserer Kultur, zu unserer Religion, zu unserer Toleranz und insgesamt zu unseren Bräuchen. Es scheint mir aber eine wichtige Aufgabe zukünftiger sogenannter Identitätspolitik zu sein, vielleicht ein etwas neues Schlagwort, diese deutschen Traditionen als europäisch und teilweise eben auch global geprägt zu vermitteln und als offene Felder zu verstehen, die sich genauso verändern können wie unser Gemeinwesen. Fünfte und letzte These: Wer setzt eigentlich die Grenzen? Das wird unser Staat sein müssen. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur einen starken Staat, sondern wir brauchen ad eins einen stärkeren Staat mit neuen Aufgaben. Brauchen wir bestimmte Bewegungen innerhalb unseres Gemeinwesens, die auf diese neuen Aufgaben reagiert. Wir können nicht mit den Mitteln reagieren, die wir vor 10, 15 Jahren in der Konsensgesellschaft, auch wenn wir uns die Wahlergebnisse der letzten Zeit angucken, die da sozusagen Gültigkeit hatten. Wir haben neue Herausforderungen und wir brauchen neue Sicherheitsarchitekturen und wir brauchen einen stärkeren Staat als noch vor 10 oder 15 Jahren. Die Weichen auch dafür, bin ich ganz froh, sind gestellt mit dem Beschluss der Staatsregierung vom letzten Freitag. Und wir brauchen, glaube ich, auch einen intelligenten, einen klugen Staat. Es nützt nichts, Stärke ist kein Selbstzweck, sondern sie muss intelligent eingesetzt werden. Das heißt, wir müssen sehen, auf welche politischen Impulse wir setzen müssen, um die notwendigen Veränderungen auch innerhalb unserer Gesellschaft ins Werk zu setzen. Also stärker und intelligent, das ist für mich die Herausforderung. Zusätzlich müssen wir sehen, dass wir Integration nachholen. Wir haben in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren Unterlassungssünden begangen, die uns jetzt fürchterlich auf die Füße fallen. Das wird wahrscheinlich mehr Arbeit werden als manche neue Integration. Wenn wir das alles beherzigen, dann, glaube ich, können wir es schaffen. Ob und wie wir es schaffen, das wird die Zukunft zeigen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Mackenroth, dafür und der vorerst letzte im Bunde ist Herr Patzelt, bitteschön.
Ja, meine Thesen hat Herr Locke vorhin ja vorgelesen und es hat sich erwiesen, das sind die mit Abstand abstraktesten. Aber das steht ein Professor auch zu. Obendrein werden Sie gleich sehen, wie konkret diese Thesen dann sind, wenn man sie auf die Praxis übersetzt. These 1, selbstverständliches Miteinander entsteht nur innerhalb von Grenzen. Schauen Sie, nichts, was wir sind, was uns ausmacht, was uns umgibt, ist vom Himmel gefallen. Alles ist geworden, Fachbegriff, durch Evolution. Wenn Sie ganz tief hineinschauen, wie denn unsere Bereitschaft geworden ist, Solidarität zu üben, wie denn unsere moralischen Intuitionen entstanden sind, die auf Nächstenliebe hinzielen, dann zeigt uns die Evolutionspsychologie, die Evolutionsbiologie, die Soziobiologie inzwischen sehr präzise Antworten und sie lautet: Die Vorbedingung des Entstehens von Altruismus, von Solidarität, ist Abgrenzung dieses Gefühls auf Gruppen von Leuten, die man als einander ähnlich empfindet. Statt Leute können sie Individuen sagen, dann sind sie tief im Tierreich drinnen. Wir können natürlich auf unserer Ebene, wo wir Verstand und auch willentlich kultivierbare Empathie haben, natürlich den Kreis derer, die wir als unseresgleichen auffassen, ausdehnen und ausdehnen. Und wir haben ihn so weit ausgedehnt, dass zumindest alle Menschen unseresgleichen sind. Es gibt inzwischen intensive Diskussionen, ob Primaten, Affen, Bonobos, Schimpansen, Gorillas, unsere nächsten Verwandten, nicht auch Rechte haben müssten und von uns auch nicht ein Stück weit als unseresgleichen zu akzeptieren sein. Da merken wir schon, wie denn die Sache mit den Grenzziehungen ist. Affen sind mit uns zu 98, Schimpansen sind zu uns zu 98% genetisch identisch. Wo ziehen wir die Grenze? Wenn Sie nicht den Mut haben, so weit in die tiefen Schichten unserer Existenz hinunterzusteigen, dann machen Sie sich die Sache mit der Tragödie öffentlicher Güter klar. Die Tragödie öffentlicher Güter besteht darin, dass Dinge, zu denen jeder Zugriff hat, übernutzt werden. Das fängt im europäischen Mittelalter an mit der Übernutzung der sogenannten Allmende, also des gemeinsamen Ackers, des gemeinsamen Waldes, der gemeinsamen Wiese, und kann von jedermann angesehen werden auf jenen öffentlichen Toiletten, für die man keinen Eintritt bezahlen muss. Güter, die alle benutzen können, pflegen, übernutzt zu werden. Deswegen muss man Ausschlusstatbestände schaffen, bei Toiletten etwa den, wer das Geld nicht hat, da hineinzugehen, der kann sie eben nicht benutzen. Wir lernen also, wenn man öffentliche Güter, zu denen bei uns Sicherheit, Wohlstand, Solidarität, Sozialstaatlichkeit, kurzum die ganze Attraktivität unseres Kontinentes und unseres Landes gehört, wenn man öffentliche Güter vor der Übernutzung schützen will, muss man Grenzen ziehen. Und das kann hart sein, denn wo zieht man sie? Hört jetzt jemand auf, ein Mensch zu sein, bloß weil er aus Syrien oder aus Afghanistan kommt? Natürlich nicht. Ziehen wir keine Grenzen? Ja, wann sieht es dann in Deutschland und in Europa so aus, dass es gar keinen Spaß mehr macht, hierher zu kommen, weil es ja auch nicht anders aussieht als in jenen Teilen der Welt, aus denen man gerne weggeht? Sie sehen, die erste These hat schon Zunder in sich, nicht mindestens mit der zweiten. Sinn braucht Klarheit, Klarheit braucht aber Grenzen. Alles, was wir sinnvoll erachten, steht in Kontexten, deretwegen wir etwas als sinnvoll erachten. Viele unserer Verfassungsregeln stehen im Sinnhorizont des Artikels 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen, nicht des Affen, nicht der Stubenfliege, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber jeder Kontext steht auch in Kontexten. Und dann fängt es an, spannend zu werden. Ich mache es Ihnen am Beispiel des Asylartikels klar. Der Asylartikel gilt offenkundig für alle Menschen und nach den Worten von Verfassungsrechtlern inklusive unserer physikalischen Bundeskanzlerin kennt das Asylrecht keine Grenzen und das ist völlig richtig, rechtlich nicht. Nun ist es aber natürlich auch bei Rechten, bei Grundrechten so, dass sie einen Kern haben, der juristisch Wesensgehalt heißt und um diesen Wesensgehalt herum, um diesen Kern herum ist sozusagen ein Mantel. In den kann eingegriffen werden, auf der Grundlage eines Gesetzes, welches ausdrücklich jenes Grundrecht benennt, in das eingegriffen wird. Wir sind schon wieder bei der Grenzziehung. Wo liegen die Grenzen des Asylrechts? Gehört zum Asylrecht, zum Wesensgehalt des Asylrechts, dass jeder Mensch auf der Welt, der sich verfolgt empfindet, sobald er deutsches Territorium erreicht hat, das Anrecht auf ein durchaus länger andauerndes Asylverfahren samt Beherbergung in Deutschland hat? Ja, rechtlich schon. Wirklich? Aber in der Praxis nein. Wo ist aber dann genau die Grenze? Das ist eine der innenpolitischen Debatten, die dazu führt, dass gesagt wird, na, wir können ohnehin bei jener Einwanderung nichts verändern, die über den Asylartikel erfolgt, denn das kennt nun einmal keine Grenzen. These Nummer 3. Auch das Verhandeln braucht Grenzen des Unverfügbaren von Dingen, die auch durch Verhandlung nicht sozusagen zu beseitigen sind. Die Frage lautet, wie weit kann man gehen, wie weit kann man sich ziehen lassen, wie weit kann man Dinge treiben lassen, wie weit kann man sich moralisch nötigen lassen? Wir kommen wieder zu einer brisanten Frage. Gibt es so etwas wie ein deutsches Volk? Wenn es das gäbe, sollte es ein deutsches Volk überhaupt geben? Oder stimmt wesentlich mehr, was nicht auf dem Stirngiebel des Reichstages steht, sondern in einem Blumenkasten in einem der Innenhöfe der deutschen Bevölkerung? Gibt es also eine Bevölkerung auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland? Oder eher ein deutsches Volk? Wenn ja, was wäre das? Hat es so eine deutsche Kultur? Was ist deutsche Kultur? Woran erkennt man sie? Wie teilt man sie? Wie gibt man sie weiter? Wo sind die Grenzen zwischen deutscher und französischer Kultur? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es nur eine europäische Kultur? Ja, gibt es vielleicht ohnehin nur eine Menschheitskultur und folglich auch keine Völker, keine Nationen, sondern bloß Individuen mit ihren Eigentümlichkeiten? Wenn das so weit exponiert ist, sieht man, dass auch hier beim Volk wieder die Grenzfrage eine Rolle spielt. Und dann ist man schnell bei unmittelbaren Fragen wie die, wozu der Amtseid von deutschen Politikern verpflichtet, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren und Schaden vom deutschen Volk zu wenden, muss man dann nicht wissen, was das Volk ist? Muss man dann keine Vision davon haben, welche Einwanderer, die wir ja gerne auch willkommen heißen, auf welche Weise zu einem Teil des deutschen Volkes gemacht werden. Das kann gelingen, denn angeblich gibt es ja türkische Minderheiten in Griechenland, das später seine Unabhängigkeit von den Osmanen fand, von denen manche Leute nach Deutschland kamen und inzwischen so weit Teil des deutschen Volkes wurden, dass sie im Deutschen Bundestag Vertreter aller Deutschen sind, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Es kann also gelingen, aber wir brauchen eine klare Vision, was es heißt, dazuzugehören. Und Sie sehen, so abstrakt meine Thesen sind, so konkret und so unmittelbar in aktuelle, hitzige Debatten hineinführend sind sie, wenn man so ein wenig ausbuchstabiert.
Ja. Wir können einmal wechseln. Ja, vielen Dank, Herr Patzelt. Wir sind jetzt angehalten worden von der Veranstaltungsleitung, einmal um den Tisch zu wechseln, damit das ein bisschen Dynamik reinbringt. Jetzt liegt das Mikrofon, was für Sie ist, nämlich hier. Ich muss jetzt zwei veranstaltungstechnische Hinweise noch machen. Zum einen bin ich gebeten worden zu sagen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird, um dann auf der Webseite auch zu stehen. Damit Sie Bescheid wissen, dass Sie hier also möglicherweise gefilmt und dann auch präsentiert werden. Zum Zweiten nochmal zum Thema Fishbowl. Das Prinzip wurde auf einzelnen Blättern erklärt. Ich sage es nochmal, Sie können hier nach vorn kommen und dann reden, Fragen stellen, Wünsche äußern, solange wie Sie wollen, bis ein anderer aus dem Publikum Ihnen auf die Schulter tippt. Das ist dann das Zeichen für Sie, dass Sie das Podium wieder verlassen müssen. Das gilt allerdings nur für Gäste aus dem Publikum. Sie können jetzt nicht Herrn Patzelt, Herrn Mackenroth oder Frau Yusuf auf die Schulter tippen. Dann, das wäre jetzt nicht Sinn der Sache. So, ich glaube, soweit sind wir klar. Jetzt habe ich hier zwei Zettel reingereicht bekommen. Das sind Fragen, nehme ich an, die Sie stellen wollten oder die ich jetzt stellen sollen für Sie. Wo ist derjenige?
Bitte
ja. Ja, Sie hätten das auch gern selbst machen können. Aber dann, da muss man nicht geübt sein. Das ist, sehen Sie ja an mir. So, also. Die Frage lautet an Herrn Mackenroth. Bitte bewerten Sie die Teilnehmerzahlen der Demos am 29.02.2016. 300 Teilnehmer bei der Frau Roth und 3000 Teilnehmer bei Pegida. Geht es darum, dass Sie mit den Zahlen, offiziellen Zahlen nicht einverstanden sind?
Nein, es geht darum, dass die Frau Roth als Zugpferd bei der Demonstration auf dem Theaterplatz war, sich 300 Teilnehmer eingefunden haben und dass bei Pegida 3000 waren. Und ich bitte darum,
Herr Mackenroth, wollen Sie dazu was sagen?
Das kann ich gerne. Als gelernter Jurist fällt mir das auch nicht besonders schwer. Es geht bei der Frage, was richtig ist und was wir als Politiker tun müssen oder sollen, nicht um Menge. Es geht um Argumente, es geht um Sachbezug. Deswegen imponiert mir eine Zahlenrelation eigentlich überhaupt nicht. Ich nehme das zur Kenntnis, bewerten tue ich sowieso nicht. Aber sozusagen Relevanz hat das nur für den Hinterkopf, aber nicht für den Vorderkopf, also nicht fürs Großhirn sozusagen. Da gehören die Argumente rein und da müssen wir gucken, was ist richtig, was müssen wir machen. Also es gibt auch so ein paar deutsche Sprichworte, wo dann mit Masse argumentiert wird und die Minderheit sozusagen allein wegen des Unterlegenseins an der Zahl sozusagen so behandelt wird, als sei sie im Unrecht. Ich will noch mal sagen, das, was ich gelernt habe, Juristerei, das Recht ist eigentlich immer Minderheitenschutz. Wir sind alle irgendwo Minderheiten, als Bienenzüchter, als Briefmarkensammler oder als Bergsteiger oder als ich weiß nicht was. Irgendwo sind wir alle Minderheiten und haben das Recht darauf, dass wir im Rahmen der freien Entfaltung der Persönlichkeit dieses Minderheitenrecht auch durchsetzen können. Das ist der Grund dafür, dass mich das Zahlenwerk der Teilnehmer an irgendwelchen Demonstrationen, Kampagnen, sonst welchen Orgien oder ich sag's mal irgendwie, das imponiert mir überhaupt nicht und das hat auch wenig Einfluss auf meine Entscheidung. Ich nehme zur Kenntnis, dass es eine Strömung gibt, die von Frau Roth da gewesen ist und ich nehme zur Kenntnis, dass die zehnfache Menge an Menschen für ein anderes Ziel gestritten hat. Und dann setze ich mich hin und überlege, was ist richtig.
Gut, das so viel dazu. Und es gibt noch eine zweite Frage, die stammt auch von Ihnen, ja. Die geht, nehme ich an die beiden Politiker, an Frau Yusuf und Herrn Mackenroth. Wie viele Staaten, aus denen die Flüchtlinge fliehen, nehmen ihre Bürger nicht zurück und warum? Wollen Sie da antworten, Frau Yusuf?
Meinen Sie damit die sicheren Herkunftsstaaten? Oder? Also wir arbeiten ja im Moment daran, die Zahlen der Menschen, die zu uns kommen, zu reduzieren. Und in diesem Kontext haben wir schon im ersten Asylpaket, also im Asylpaket 1, Balkanstaaten zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Das heißt, dass wir ganz klare und deutliche Signale in diese Länder gesandt haben, dass die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, eben bei uns kein Recht auf Asyl haben. Im Moment machen wir das Gleiche mit Tunesien, Algerien und Marokko. Und da sind wir schon sehr weit. Unser Innenminister de Maizière hat sehr gute Gespräche geführt, jetzt auch letzte Woche noch, wonach die Rückkehr und Rückführung problemlos ablaufen soll. Wir sind da guter Dinge. Die Anzahl der Länder, ich weiß jetzt nicht genau, ob das in die Richtung geht, was Sie hören möchten, insgesamt, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir sind beispielsweise auch mit Afghanistan in Gesprächen. Wir wissen, dass es dort auch sichere Regionen gibt, wo Menschen ohne die Angriffe der Taliban etc. sicher leben können. Es ist ein diverses Bild, aber das haben wir auch im Irak beispielsweise, wo im Nordirak viele Binnenflüchtlinge ja auch leben, mehr im Übrigen als überhaupt nach Europa kommen werden und im Rest des Landes eben durch IS, der, das muss man auch mal sagen, ja auch mehr und mehr erfolgreich bekämpft wird, aber dennoch eine Gefahrensituation besteht. Das heißt also, wir sind da, wir arbeiten da dran und das ist auch ein richtiger und wichtiger Hinweis, dass natürlich die Menschen, die zu uns kommen, die wirklich vor Krieg fliehen, dass sie ein Recht auf Asyl bei uns haben, aber andere Gründe, eben wirtschaftliche Gründe, kein Recht auf Asyl mit sich bringen.
Marco, wollen Sie noch was ergänzen, oder?
Also das ist grundsätzlich richtig. Wir hatten Ärger mit einigen Westbalkanstaaten in der Beziehung, Rücknahme. Wir hatten Ärger mit den Staaten in Nordafrika, den sogenannten Maghreb-Staaten. Das scheint jetzt durch Vereinbarungen jedenfalls erstmal erledigt. Ob sich diese Vereinbarungen in der Praxis bewähren, ob das tatsächlich alles so vollzogen wird, wie in den Vereinbarungen dann steht, das müssen wir abwarten. Jetzt ist noch ein großer Punkt Afghanistan, die sind noch ein bisschen störrisch, aber da gibt es jetzt auch in den letzten Tagen ganz erfolgversprechende Ansätze. Wir müssen gucken, wie sich das dann in der Praxis tatsächlich bewährt.
Vielen Dank für die Antworten und jetzt haben wir die erste Teilnehmerin. Sagen Sie kurz, wer Sie sind und was Ihnen auf dem Herzen brennt.
Mein Name ist Elsbeth Pohl-Ruh, ich komme aus Klosterbuch in Sachsen und ich bin hierher gekommen seit Januar als sechsfache Pflegemutter von vier jungen Menschen aus Afghanistan, aus zwei jungen Menschen aus Syrien. Was mich bewogen hat, hier heute Abend mit teilzunehmen, ist meine Sorge, dass in unserem Landkreis Mittelsachsen derzeit verschwindend geringe Familienanzahlen da sind, die Kinder aufnehmen. Ich möchte Ihnen nicht berichten von meinem Ärger und den Diskussionen, ob man denn vielleicht mit 60 und 61 nicht so alt ist als Pflegemutter. Ja, das ertrage ich ruhig. Ich möchte Ihnen auch etwas zu meinem Namen sagen. Der Name Ruh steht für Waldenser. Wir sind gekommen als Glaubensflüchtlinge mit der Option, entweder über die Alpen zu gehen und zu bewähren, zu kommen, um in Deutschland Sinnvolles zu tun. Das hat sich über diese ganze Generation gehalten. Und auch das ist der Grund, als aktive Christin Klosterbuch zu wirken. In der Vergangenheit haben wir Angst gehabt vor Hochwasser. Da werden Gott sei Dank jetzt die Dämme gebaut. Und nun haben wir auch eine gewisse Sorge darum, dass unser Bauernhof nicht brennt, weil wir helfen. Und diese Diskussion in dieses Spannungsfeld habe ich heute Abend hierher mitgebracht. Mit der unerschütterlichen Hoffnung, vielleicht Antwort zu finden, dass mehr dieser unbegleiteten Flüchtlinge, und ich rede von jungen Leuten, von Kindern, nicht nur in den Heimen untergebracht werden. Weil das ist vielleicht, ohne die Leistung der Heime negativ zu beurteilen, nicht unbedingt der richtige Platz. Und vielleicht haben Sie hier im Podium eine Antwort für mich.
Ja, also die... Die Frage war, ob wir mehr Leute finden können, die sich möglicherweise bereit erklären,
auch Asylbewerber aufzunehmen. Ja. Wir sind auch gerne bereit, dass man uns besuchen kann und aus unseren Erfahrungen etwas mitnehmen kann.
Dass Sie als Beispiel, ja, als positives Beispiel gelten.
Ja, ja. Ja, vielen Dank für diesen Appell. Die Politik denkt natürlich auch an diesem Punkt mit, und zwar, wie wir nicht nur den Prozess der Integration begleiten können, sondern wie wir insbesondere die vielen jungen Menschen, die ja zu uns kommen, das ist ja die Mehrzahl auch, wie wir sie unterstützen, also ihnen auch Schutz geben können und sie auch unterstützen können auf diesem Weg. Und natürlich muss man nicht erklären, dass ein junger Mensch in der Obhut einer Familie viel besser und schneller auch in der Gesellschaft ankommen kann. Und deswegen nehme ich gerne diesen Appell auch mit. Ich möchte aber auch sagen, dass wir auch in der Politik, also dass die einzelnen Ministerien auch über unterschiedliche Partnerschaftsprogramme eben nachdenken, um Flüchtlingen wirklich Ehrenamtler zur Seite zu stellen. Und wir wissen, davon gibt es sehr viele. Und wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir das so organisieren können, dass wirklich jeder, der zu uns kommt, der hier auch wahrscheinlich bleiben wird und auch länger bleiben wird, dass er auch eine Unterstützung bekommt und wir das Ehrenamt auf eine gute Art und Weise auch regulieren können. Da gibt es unterschiedliche Programme, also unsere Bildungsministerin hat da schon ein Programm auf den Weg gebracht mit den sogenannten Lernbegleiterinnen und es gibt ein Patenschaftsprogramm, was jetzt im Familienministerium angesiedelt ist und auch dort weiter ausgebaut werden wird.
Gibt es Ähnliches in Sachsen, Herr Mackenroth?
So ein Programm ist noch nicht, nach meiner Kenntnis, noch nicht aufgebaut. Da würde unsere Sozialministerin mir jetzt wahrscheinlich, wenn ich mich noch mal rumdrehe, irgendwo hintreten, wenn es falsch wäre. Ich glaube, wir müssen in dem Punkt noch ein bisschen um Geduld werben. Die Zuständigkeit für die große und immer größer werdende Gruppe der unbegleiteten Minderjährigen hat sich ja erst zum Jahreswechsel verändert. Bis dahin sind die durchweg in Bayern geblieben. Erst seit Januar werden sie sozusagen auf alle Bundesländer verteilt. Seit Januar können sich unsere Kreise ganz langsam diesem Phänomen nähern. Und sie tun das. Sie tun das mit Engagement und sie tun das in der Tat nicht besonders häufig in Pflegefamilien, noch nicht, weil sie natürlich sich die Jugendlichen auch erstmal ganz genau angucken müssen. Was sind das für Menschen? Sind sie tatsächlich unter 18? Sind sie unter 16? Was können sie? Wie ist die Sprache? Die Kinder sind teilweise hochtraumatisiert. Wie sind sie? Müssen sie erst behandelt werden? Sind sie überhaupt bereit, in eine Pflegefamilie zu kommen? Und dann muss man natürlich auch da die Pflegefamilien sorgfältig untersuchen. Ich bin genau bei Ihnen. Ich finde das richtig. Die Zukunft der Kids liegt in der Familie. Aber wir müssen ein wenig Geduld aufbringen, um zu gucken, wie das dann sozusagen passt, wie es matcht, wo welche Kinder in welche Pflegefamilie gehen können. Ich habe nicht den Eindruck, dass es ein Problem des Landkreises Mittelsachsen ist, sondern es ist ein Problem des Landes insgesamt, dass da tatsächlich noch Nachholbedarf ist. Aber ich bin ziemlich sicher, dass mit fortlaufender Zeit das gelingen wird.
Herr Mackenroth, ich würde Ihnen gerne recht geben, wenn ich nicht zwischen 3. und 4. Advent letzten Jahres in der ehemaligen Kaserne in Frankenberg junge Leute, dort die 15-Jährigen, untergebracht gesehen hätte. Wenn ich nicht den einen davon im Krankenhaus besucht hätte, weil er zusammengeschlagen wurde. Ja, das war die Situation Dezember in Frankenberg. Ja, nicht nur in Frankenberg. So. Und dann der Prozess, die Schwierigkeit, anstatt dass man einfach als Pflegeeltern dann sagt, so, dann machen wir einfach mal los. Ja, am Schluss habe ich dann gesagt, entweder es läuft jetzt oder ich hole die Kinder so ab, unabhängig jeder Finanzzusage. Da muss die Wahrheit dann schon im Dorf bleiben. Und auch noch einmal bitte an Sie, ich rede nicht von Ehrenamt, ich rede davon als Pflegeeltern, dass bei den Leuten, die dazu befähigt sind, und wir haben jahrelang Drogenarbeit als Christen gemacht, wir wissen, dass wir erziehen können. Ja, und dass diese Werte und auch das, was Sie ausgeführt haben, natürlich geht es auf diesem Fachwerk und Archehof auch streng zu. Natürlich nehme ich meine Kenntnisse mit, die ich in Afghanistan und in Syrien, als ich dort war, kennengelernt habe. Ja, wir sind keine Ehrenamtler. Wir stehen hier, um zu sagen, macht bitte mehr für diejenigen, die Pflegeeltern werden wollen und überlegen Sie auch, ob die Begrenzung auf 4 Kinder richtig ist.
Das ist angekommen. Vielen Dank. Herr Passel möchte noch kurz 3 Sachen dazu sagen und dann ist der nächste Herr dran.
3 knappe Punkte. Erstens, solche guten Beispiele muss man einfach bekannt machen, damit möglichst viele auch sehen, dass solche Möglichkeiten da sind. Es gibt so unglaublich viel guten Willen in unserem Land. Und ab und zu findet er nur nicht so seinen richtigen Kristallisationspunkt, also gute Beispiele bekannt machen. Zweitens, wir brauchen Geduld beim Erfahrungen sammeln. Sowas hatten wir noch nicht. Und infolgedessen gibt es natürlich auch Dinge, die nicht stimmen, sei es an Verwaltungsabläufen und so weiter. Das müssen wir mit gutem Willen und Lernwillen und Lernfähigkeit durchtragen. Und drittens, wo immer die Politik, Rahmenbedingungen, Recht rechtliche oder finanzielle Art machen kann, da wird bestimmt auch mit gutem Willen das eine oder andere noch zu machen sein. Kurzfristig können wir die Beispiele bekannt machen und Ihnen für dieses Engagement, das ja kein ehrenamtliches, sondern wirklich die Existenz dran hängend hat, aufrichtig danken.
Das ist hiermit getan. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo. Stellen Sie sich auch kurz vor.
Mein Name ist Gordon Müller, guten Abend. Ich arbeite im Inland und im Ausland, also Mittel- und Osteuropa, im Umwelt- und Energiebereich. Deswegen komme ich viel rum. Ich habe also drei Erdteile bereist. Und das heißt ja heute Grenzerfahrung. Ich finde den Titel sehr geil. Grundsätzlich ist hier vorhin alles gesagt worden in der Diskussion, in den ersten Referaten. Die Werte festhalten. Die Werte festhalten. Wir haben uns verabschiedet von verschiedenen Werten und vor allem wissen wir sie nicht mehr zu schätzen. Da steht der Ministerpräsident, er ist der Innenminister, wir leben in einer verdammt ruhigen und sozial sehr sicheren Gesellschaft. Das müssen wir uns immer wieder mal vorhalten. Wenn man in anderen Ländern ist, da muss man gar nicht weit gehen, da muss man nicht nach Afghanistan gehen, auch nicht nach Syrien, ist das nicht so. Ich komme gerade aus Mazedonien, da ist das ganz, ganz anders, obwohl das unmittelbar an der europäischen Grenze ist. Was mir ganz wichtig ist, wenn wir von Werten nach innen sprechen, müssen wir die Werte auch nach außen bringen. Wir haben immer das Problem, wenn die Flüchtlinge hier sind, wollen wir denen unsere Werte in einer Art Schnellbekehrung rüberbringen. Das funktioniert nicht. Wir sind aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung angehalten, diese Werte nach außen zu tragen, in diese sogenannten Points, in diese Stationen, in denen die Leute momentan, ich sage es mal, brutal zwischengelagert werden, zum Beispiel in Idomeni, zu erklären, was hier in Deutschland abläuft, was sie erwartet. Das ist einfach unsere Pflicht. Und in dem Zusammenhang bitte ich nochmal auch die Regierenden im Freistaat, ich habe vorhin gerade mit dem Finanzminister gesprochen, ich glaube, ich habe mir das bei ihm verscherzt, ich habe ihn gefragt, ob es da Mittel dafür gibt, dass wir Sachsen in Idomeni auch was leisten können. Da hat er mir gesagt, nee, alles bunt. Darüber müsste man vielleicht nochmal reden. Also mit bunt meint er den Bund, nicht das Bunte. Ne? In Sachsen muss man aber aufpassen. Also vielleicht gibt es da Mittel und Möglichkeiten. Ich rege an, dass wir Ostern einen Hilfszug zusammenstellen, in dem unter anderem zwischen Decken und Zelten und was die Leute da unten alles brauchen, die leben unter furchtbarsten Bedingungen, auch ein Informationscenter aufgebaut wird, in dem die Leute mal klar gesagt kriegen, was erwartet sie in Deutschland. Wenn wir das schaffen, gehen 50% der Flüchtlinge, die dort unten momentan hausen, anders kann ich es nicht sagen, wieder zurück oder bleiben da unten und suchen eine andere Perspektive.
Das heißt also, was Sie wahrgenommen haben, ist, dass die Leute völlig falsche Vorstellungen
haben. Die haben völlig falsche Vorstellungen. Die Schlepper erzählen das Goldene vom Himmel. Im Internet stehen nur die Selfies mit der Kanzlerin. Das sind falsche Versprechungen, die da gemacht worden sind. Da muss man einfach anders angehen. Mhm. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke schön. Möchten Sie was dazu sagen? Oder?
Herr Backenroth, kommen Sie ran. Vielen Dank. Also, dass Menschen aus Sachsen in Idomeni nicht helfen oder nicht tätig sind, das ist nicht richtig. Ich weiß vom Rotkreuz-Landesverband, dass auch einige Sachsen dort sind. Richtig ist an der Analyse ist eindeutig, dass die Schlepper, um das Geschäft zu machen, Lügen verbreiten, fälschen, täuschen, tarnen und Erwartungen wecken, die dann andere nachher nicht erfüllen, unter anderem der deutsche Staat. Das ist einer der Knackpunkte bei der ganzen Debatte. Die Menschen kommen mit Erwartungen her und sehen, der deutsche Staat erfüllt sie nicht. Richtig ist auch, dass wir aufklären müssten und sollten in den Heimatländern. Das hat ja im Westbalkan relativ gut geklappt. Frau Yusuf, Sie wissen das. Die Zahlen sind so in den marginalen Bereich zurückgegangen, dass man eigentlich von einem vollen Erfolg dieser Kampagne reden kann. Ich würde mir wünschen, dass dieses gute Beispiel eben tatsächlich auch dann Schule macht.
Okay, wir haben den nächsten Gast hier. Bitte stellen Sie sich kurz vor und dann haben Sie das Wort.
Ja, hallo. Mein Name ist Heinz-Michael Kirsten. Ich wohne in Kurort-Oberwiesenthal und bin geboren in Emden an der Nordsee. Also fühle ich mich als Fischkopf hier ganz wohl in der Runde im Fischbowl. Und bin zur Schule gegangen in Wilhelmshaven. Das ist für mich relativ wichtig, weil ich in der 5 Klassen lang mit einem Türken auf einer Schulbank gesessen habe, der damals auch zu den Gastarbeiterkindern gehört hat. Und ich habe in diesen 5 Jahren eins gelernt, oder ja, haben uns beide so beigebracht, dass so eine Wertediskussion keine Einbahnstraße sein kann. Also ich musste auch, oder ich wollte auch, seine Religion und seine Art zu leben kennenlernen. Und wir haben bis heute das beste Verhältnis. Er lebt jetzt in Alanya, in der Türkei, und wir sind gut miteinander klargekommen. Also ich möchte einfach nur, dass wir bei der ganzen Diskussion, so hart wie es auch ist, festhalten, dass es keine Einbahnstraße sein kann. Es muss ein Geben und ein Nehmen sein. Und Herr Mangroth hat vorhin gesagt, unser Wertesystem basiert auf den christlichen Wurzeln, das sehe ich genauso. Und ich lebe jetzt seit 25 Jahren, 2. Oktober 90 bin ich mit dem Bundesgrenzschutz hierher gekommen nach Oberwiesenthal und habe auch, glaube ich, in den 25 Jahren ein bisschen Sächsische Geschichte mitgeschrieben. Ich war 12 Jahre Bürgermeister in Oberwiesenthal. In meine Amtszeit fällt zum Beispiel der erste deutsch-tschechische Kindergarten, den wir geschaffen haben. Und bei diesen christlichen Wurzeln, da bleibe ich dann immer hängen und sage, ich kann es nur von meinem Umfeld jetzt sagen, nicht verallgemeinern, dass sehr viele, die aus der DDR-Zeit eben nicht mit dem Christentum zu tun hatten, eine ganz andere Einstellung haben zu Barmherzigkeit, zur Nächstenliebe. Das will ich jetzt provozieren, die leben ihr Leben bis zu dem Punkt, wo sie sagen, dann ist mein Leben zu Ende. Das, was wir haben innerlich, dieser jüngste Tag oder dieser nächste Schritt, der macht uns, glaube ich, erst zu diesen Menschen zu sagen, ich kann auch geben und ich gebe auch ab. Ich finde sie nicht alle über einen Kamm scheren, aber man sollte wirklich auch in der künftigen Diskussion beachten, dass da vielleicht noch Nachholbedarf ist an dieser Stelle und vielleicht auch mal mit diesen besorgten Bürgern, die dann eher barmherzige Bürger werden könnten, ins Gespräch kommen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dafür. Sie haben das Grundgesetz gleich noch mitgebracht, ja.
Ja, ist klein, aber okay.
Wollen Sie da noch reagieren drauf, Herr Patzelt?
Ich will am letzten Punkt was sagen. Es macht durchaus einen Unterschied, ob sozusagen mit dem Tod alles vorbei ist oder ob man eine Verantwortung über den Tod hinaus für andere und für sich hat. Und folglich könnte es nicht schaden, wenn dieses Salz der Erde, dass diese 20% Christen, von denen die meisten auch gar nicht aktiv sind, wenn dieses Salz ein bisschen besser salzen würde in diesem Landesteil.
Also ich würde gern auch noch was dazu sagen, weil ich nämlich dem Podiumsteilnehmer in einem oder zwei Punkten durchaus widersprechen muss. Ich gebe ihm recht, das ist keine Einbahnstraße, aber es gibt Bereiche, in denen bestimmte Dinge zum Konflikt führen mit unserer Rechtsordnung. Also wenn zum Beispiel die Scharia in Teilen und in einer Teilausprägung Gesetzeskraft beansprucht, dann müssen wir sagen, das ist vielleicht richtig, aber bei uns gelten andere Gesetze. Wenn die Gleichberechtigung von Mann und Frau in bestimmten Regionen dieser Erde nicht sozusagen verfassungsfest ist, wenn sie in den Menschen nicht verwurzelt ist, dann müssen wir den Menschen, die zu uns kommen, sagen, da verstehen wir keinen Spaß. Wenn Religionsfreiheit zu Religionspflicht wird, wenn bei Kirchenwechsel oder Glaubenswechsel, Wechsel des Bekenntnisses Verfolgung droht, dann müssen wir ihnen auch sagen, wir leben in einem säkularen Staat und da verstehen wir ebenfalls keinen Spaß. Von daher ist die Phase oder die Formel mit der Einbahnstraße zwar richtig, aber in den Konfliktbereichen, wenn sie sich denn auftun, glaube ich, dürfen wir nicht zurückweichen und wir dürfen auch nicht in dem Bereich Toleranz mit Gleichgültigkeit verwechseln, sondern das ist essentielle Aufgabe, dann auch die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, wenn du hier bleiben willst, dann musst du dich insoweit in diesen Konfliktbereichen nach unseren Spielregeln richten, sonst wird es nichts mit uns beiden. Und dann kann man weiter miteinander diskutieren, aber vorher nicht.
Ja. Vielleicht, Frau Yusuf, können Sie uns dazu auch erklären, wie sind Ihre Eltern damit umgegangen, auch mit diesem Konflikt?
Ja, ich kann das nur unterstreichen und ich möchte auch sagen, dass wir eben, wenn wir sagen, wir wollen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, dass wir eben da genau ansetzen müssen, ja, weil wir bei den Menschen, die vor 50, 60 Jahren zu uns gekommen sind und dazu gehören auch meine Eltern, die sind auch als sogenannte Gastarbeiter hierher gekommen, damals gab es weder einen Sprachkurs, ja, oder sonstige andere Strukturen, es gab auch keine sogenannten Seiteneinsteigerklassen in Schulen, das heißt also, diese Menschen sind vollkommen auf sich allein gestellt gewesen und das hing eigentlich von ihrem eigenen Engagement ab, ob sie Deutsch gelernt haben, ob sie sich gesellschaftlich integriert haben. Es hing auch ein Stück weit davon ab, ob sie es überhaupt geschafft haben, diesen Sprung zu machen. Und da genau, glaube ich, müssen wir heute ansetzen. Wir müssen, wenn wir über Werte sprechen, diese eben frühzeitig den Menschen auch erklären und denen das auch anbieten, eben das lernen zu können. Weil ich bin auch zutiefst davon überzeugt, und das zeigt auch die heutige Integration der Folgegeneration der sogenannten Gastarbeiter oder auch anderer Flüchtlingsgruppen. Insgesamt können wir sagen, dass Integration in Deutschland eine Erfolgsgeschichte ist. Diese Phänomene, die Sie aufgezählt haben, sind sehr richtig, aber sie sind eine absolute Minderheit. Es ist eine absolute Minderheit. Insgesamt müssen wir davon oder können wir davon ausgehen, dass die Mehrheit der Menschen tatsächlich hier gut Fuß fassen konnten. Das heißt aber nicht, dass wir eben jetzt länger warten dürfen, sondern wir müssen frühzeitig wirklich anfangen, unsere Werte und unsere Idee des Zusammenhaltes und Lebens auch zu erklären.
Darf ich da nochmal nachfragen? Finden Sie, dass diese Beispiele, wo Sie sagen, die in der Minderheit jetzt sind, dass die überbetont werden in der Öffentlichkeit und ja, dazu sehr für die Allgemeinheit gelten?
Ja, das werden sie. Aber so ist das ja überall im Leben und in vielen Bereichen. Also man spricht immer über das, was eben nicht gut funktioniert. Aber das kann ich auch sagen, die ganzen Folgegenerationen der Gastarbeiterkinder, und das möchte ich auch sagen, Integration bedeutet ja nicht, wenn man im Bundestag sitzt, ja, sondern Integration bedeutet, dass wenn man es geschafft hat, sein eigenes Leben zu unterhalten, seine Familie zu ernähren, seine Kinder in die Schule zu schicken. Das ist für mich Paradebeispiel von Integration. Und so leben Hunderttausende von Menschen friedlich in unserem Land. Und auch die Studien zeigen, dass eben diese Menschen sich zu Deutschland bekennen, dass sie dankbar sind, hier zu leben und ihre Kinder hier auch großziehen zu dürfen. Und dass sie eine starke Verbundenheit zu Deutschland empfinden, dass sie sich eigentlich darüber ärgern, immer wieder erklären müssen, woher sie denn eigentlich kämen, ja? Also das ist ja so die klassische Frage, woher kommst du eigentlich und so weiter. Also das ist ein Phänomen, ich glaube, wir können wirklich stolz darauf sein und sollten darüber nachdenken, die Debatte mehr von der Mehrheit, also die Mehrheit der Menschen anzuschauen und darauf wirklich auch stolz zu sein und jetzt die neue Herausforderung entsprechend auch zu gestalten und nicht als Problem zu sehen.
Ja, okay, wir haben einen neuen Gast am Tisch, bitte, Sie haben das Wort.
Mein Name ist Elisabeth Galli.
Sprechen Sie ruhig rein, das ist
Hallo.
Ja, jetzt ist es ja.
Also mein Name ist Elisabeth Galli. Ich bin vor 2 Jahren von Regensburg nach Dresden gezogen, bin mittlerweile im Vorstand der CDU Dresden gelandet. So schnell kann es gehen. Und das wird vielleicht den Herrn Patzelt verwundern. Ich bin gerade wegen der Politik der Bundeskanzlerin eingetreten und ich finde die Worte von Frau Yusuf sehr wohltuend. Ich wollte in diese Diskussion einen Punkt mit einbringen. Was mich umtreibt, ist die Wortwahl. Mit welchen Worten gehen wir um? Flut, Welle, Überschwemmung, Szenarien werden geschildert. Diese Wortwahl ist nicht gut. Ich habe in den Worten von Frau Yusuf und auch Herrn Mackenroth Empathie gehört. Das tut wohl, weil ich denke, dass wir nur so diese Integration schaffen können. Wie fühlt sich jemand, wenn ich ihn als Flut und Welle bezeichne? Also das ist so der eine Punkt, warum ich hier stehe. Das zweite, ich wünsche mir mehr Selbstbewusstsein, gerade in Sachsen. Sachsen ist ein wunderbares Land, Dresden ist eine wunderbare Stadt. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich denke, dass Sachsen allen Grund hat, selbstbewusst zu sein und vielleicht den Weg zu gehen und zu sagen, wir können Integration besser als der Westen. Viele Dinge sind nicht so gut geglückt. Lassen wir uns doch die Fehler von dort durch den Kopf gehen. Machen wir es besser, haben wir Selbstbewusstsein und achten wir auf unsere Worte. Und in diesem Zusammenhang auch ein kleiner Seitenhieb noch auf Herrn Patzelt, was mich stört an Ihren Beiträgen ist, Sie gehen immer auf die EU und auf den Bund. Und wir sind hier in Sachsen. Wir haben diese Bundeskanzlerin, der Sie einen Therapeuten oder was auch immer nahelegen. Lassen wir die aus dem Spiel. Wir sind hier in Sachsen, um Politik zu machen und nicht in Brüssel. Und von daher, hier wird es gemacht und ich denke, dieses Bundesland kann es.
Das geht direkt an Herrn Patzelt. Wollen Sie die Kanzlerin auf die Couch legen oder wie ist das?
Das wäre sexuell übergriffig, sowas mache ich nicht. Nein, natürlich können wir es in Sachsen. Wir sind ein tolles Land, wir sind ein starkes Land, das war in der deutschen Geschichte immer. Und wir können das schaffen, ganz ohne Frage. Wir haben unglaublich viel guten Willen in unserer Gesellschaft, wir haben unglaublich viel alltagspraktische Klugheit und wir haben jede Chance, den guten Willen mit der alltagspraktischen Klugheit zu verbinden. Das war das Erste. Das Zweite ist, ich mache keine Politik, weder für Dresden noch für Sachsen noch für sonst was. Ich bin dafür zuständig zu erklären, wie denn die Wirkungsmechanismen sind, die eben auch das Politikmachen vor Ort prägen. Und dann ist es nun einmal so, dass die Richtlinien der deutschen Politik vom Inhaber des deutschen Kanzleramtes bestimmt werden und dass viele von den Herausforderungen, die sich uns stellen, mit Entscheidungen unserer hochverehrten Frau Bundeskanzlerin zusammenhängen.
Hängern. Infolgedessen ist es ganz legitim, dass jemand, der in Dresden politische Verantwortung trägt, in Dresden aufgeht. Aber es ist genauso legitim und für jemanden, der meine Aufgabe hat, notwendig, die größeren Wirkungszusammenhänge zu sehen. Und das ist nun mal Deutschland in Europa, in der globalisierten Welt, in der ja überhaupt erst diese Probleme sich stellen, die dann bei uns in Gestalt von Menschen, denen wir mit Zuwendung und Zuneigung begegnen sollen, entstehen.
Aber wo ist bei Ihnen die Empathie? Ich höre immer nur, dass Sie... Also ich habe bei Ihnen das Gefühl, Sie kritisieren die Asyldebatte, aber Sie haben etwas gegen Asylbewerber. Ich habe noch nie ein positives Wort von Ihnen dazu gehört. Und das ist das, was ich mit Empathie und Wortwahl meine. Das fehlt mir in jeder Veranstaltung, in der ich Sie höre.
Dann wäre jetzt Zeit, das klarzustellen.
Genau, dazu dann zwei Punkte. Erstens, wann immer ich Asylbewerbern begegne, was so häufig nicht ist, wann immer ich von Ihnen lese oder etwas sehe, tun Sie mir leid, und ich meine, wir müssen alle Anstrengungen machen, um Sie bei uns gut aufzunehmen. Und ich finde Szenen der Ausgrenzung, der Herabsetzung, der Missachtung für unglaublich schrecklich. Aber kein Mensch auf der Welt, außer meiner Frau, meiner Familie, hat unglaublich viel von meinen Gefühlen. Das Beste, was ich anderen geben kann, ist eine klare Analyse. Und das ist mein Job. Ich bin kein Therapeut, ich bin kein Pfarrer, ich bin keiner, der andere Leute psychotherapiert oder ihnen in ihren seelischen Bekümmernissen gut beistehen kann. Da versage ich ab und zu sogar schon im Freundeskreis. Ich vollführe meine Rolle, andere haben ihre Rollen, und wenn wir alle guten Willens zusammenwirken, dann entsteht für unser Land das Beste.
Dann hätten wir das auch geklärt. Herr Mackenroth hat noch... Ja.
Also ich möchte Ihnen auch schnell nur noch recht geben. Sprache ist gelegentlich verräterisch, genauso in diesem Bereich. Allerdings ein klein bisschen Verständnis. Die Materie ist so kompliziert und so schwierig, dass manchmal die Wahl von nicht treffenden Begriffen, also sagen wir mal Zuwanderer, Flüchtling, Asylbewerber oder so, das geht alles munter durcheinander. Das ist also von der Materie her durchaus schwierig. Aber wenn die Empathie fehlt, dann ist es in der Tat ein Problem. Ich gebe Ihnen auch recht, dass dieses Land wunderbar ist, dass wir allen Anlass haben, selbstbewusst auch diese Debatte anzugehen. Aber Tatsache ist, dass wir, das zeigen eben auch die Statistiken, aus meiner Sicht wegen einer besonderen Vielzahl auch von Übergriffen aus eine gesteigerte Verantwortung haben. Und das geht genau in die Richtung. Ich würde auch sagen, wir sollten es denen mal zeigen. Und jetzt erst recht. Jetzt sollten wir mal zeigen, dass wir es können. Und ich glaube auch, wir können es. Wir müssen professionell arbeiten, wir müssen gut arbeiten. Empathie ist schön, aber da ist zunächst mal der Verstand gefordert. Da sind Konzepte gefordert. Heute vor einer Woche hat unser Ministerpräsident im Landtag gesagt, dass zum Beispiel auch der öffentliche Dienst sich da in die Pflicht nehmen lassen muss im Freistaat. Finde ich einen tollen Gedanken. Hat bisher keiner so ausgesprochen, dass wir so ein bisschen in Richtung Qualitätsmanagement in den Amtsstuben auch nachdenken müssen. Das ist, ich kenne viele Bundesländer. Und ich würde sagen, es ist immer Luft nach oben. Ich würde nie so weit gehen, dass ich also nun eine bestimmte Berufsgruppe, besonders dann nicht, wenn sie sicherheitsrelevant ist und Dienst an der Waffe tut und den Kopf für uns hinhält, dass ich sie so bezeichnen würde, wie das ein führender Politiker hier im Freistaat vor wenigen Tagen gemacht hat. Aber es ist immer Luft nach oben. Wir können besser werden und wir sollten das auch versuchen. Und dann gilt es umso mehr, dass wir dann ein vernünftiges, schönes Beispiel geben, und dann ist das miese Image von Sachsen sowieso hinten runter. Wir geben uns Mühe, wir können nicht garantieren, dass nichts mehr passiert, wir können nicht garantieren, dass wir Erfolg haben, aber wir setzen als Politik natürlich im Bund und im Land alles daran, dass wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und dass wir schlicht und ergreifend besser werden gegenüber den Herausforderungen, die teilweise brandneu sind.
Ein letzter Satz, ich bedanke mich und insbesondere auch bei Ihnen, Herr Patzl, oder?
Dann wäre das noch gesagt. Dankeschön.
Ja. Drehen wir wieder eine Runde?
Das können wir machen und Sie kommen jetzt hier rum. Genau. Ja, absolut.
Es geht. Nee, es geht nicht.
Doch.
Doch, es geht.
Hier geht alles.
Ja, schönen guten Tag, Herr Mackenroth. Ich grüße die Runde. Mein Name ist Jochen Müller-Berndorf. Ich komme aus Machern bei Leipzig. Ich darf vielleicht eine kurze persönliche Anmerkung machen. Ich habe vor einigen Tagen in meiner Bibliothek einen Koran gefunden. Und den kannte ich irgendwo, so ein kleines Taschenbuch. Und da habe ich festgestellt, dass ich den Koran mit 13 Jahren gekauft habe. Und da war ich über mich selber etwas überrascht. Können Sie noch als Gläubiger, bitte?
Aus welchen Gründen?
Kann ich genau sagen, ich habe Karl May gelesen. Der ja heute nicht mehr leider so in ist.
Kommt drauf an.
So, ich habe das alles nachgelesen, was Karl May mir an Suren und so weiter da alles gesagt hat. Ich habe gesagt, das willst du wissen. Und da bin ich heute auch noch froh und trotzdem bin ich ein überzeugter Christ geblieben. Ich darf mal das Thema aufgreifen. Grenzen setzen. Das ist für mich eine ganz spannende Frage. Welche Grenzen setzen wir denn eigentlich? Sie haben eben von einem starken Staat gesprochen, Herr Mackenroth. Sie wollen den sogar noch stärker machen. Und jetzt sage ich ganz klar, da kommt mir das Grausen. Grenzen setzen, welche Grenzen setzen wir denn? Ich beobachte, dass wir da draußen ideologische Grenzen setzen. Wer eine bestimmte Richtung hat, der darf frei gehen und der andere, der kommt direkt in den Knast. Wir haben ideologisches Strafrecht in Deutschland, in Sachsen, nach meiner Beobachtung.
Das habe ich akustisch nicht verstanden.
Ein ideologisches Strafrecht, ideologisch ausgeübtes Strafrecht.
Können Sie da ein Beispiel sagen, was Sie meinen damit?
Also mir ist kaum bekannt, ich kenne Demonstrationen in Leipzig, an den wo Linke beteiligt waren, da gibt es kaum Verhaftungen, die Polizei kommt zu spät. Und es gibt keine Täter, es gibt kein Ermittlungsverfahren, es gibt gar nichts. So kann man die Statistik auch bereinigen. Also die Grenzen setzen, ich will nur auf das Thema kommen, ich will mich nicht hier verlieren. Grenzen setzen heißt, welche Grenzen setzen wir? Und das Zweite, was mir dabei einfällt, ist eigentlich, das Schlimmste, was unserer Gesellschaft passieren kann, und das haben wir ja in Westdeutschland teilweise, Parallelgesellschaften. So, wir haben ganze Viertel, wo teilweise in Westdeutschland die Polizei nicht mehr reingeht. Wo deutsche Eltern in den Schulen nicht mehr sind. Moment. Ich muss von vornherein Parallelgesellschaften verhindern. Das ist für mich die Grenze der Einwanderung. Ich sage es mal ganz klar. Wir müssen das so steuern, dass wir keine Parallelgesellschaften haben. Das zweite Punkt, Werte sind nicht verhandelbar. Da kommt mir der nächste Gedanke, ist ja schön gesagt, aber welche Werte denn? Die sind in unserer Gesellschaft sehr unterschiedlich. Wenn ich also mit einem Grünen spreche, wenn ich mit einem Sozialdemokraten spreche, wenn ich uns spreche, haben wir unterschiedliche Werte. Was ist denn nicht verhandelbar? Das sollten wir doch erstmal feststellen. Und ich denke, eine Demokratie, denn Demokratie ist doch auch ein Wert, besagt doch gerade, dass ich einen anderen respektieren muss und muss mit ihm sprechen, verhandeln. Und ich kann aus meiner Sicht heraus sagen, das habe ich eigentlich, nachdem die Dinge auf den Tisch kamen, in unserer Gesellschaft vermisst. Es wurde nicht gesprochen, er wurde nach Hause geschickt. Nicht, weil ich unbedingt von irgendwas überzeugt bin, aber ich wollte die Probleme besprechen. Das wurde komplett abgeblockt. So, und jetzt haben wir die AfD mit 17% und das wird irgendwann auch passieren. Und jetzt wacht die Politik, meine Politik, langsam auf. Ich finde das schade. Warum können wir nicht reden?
Danke. Das ist ja auch unter anderem der Versuch heute, dass wir darüber sprechen, ein Versuch. Die Frage oder das Statement ging, glaube ich, an fast alle. Wollen Sie zuerst antworten, Frau Yusuf?
Ein Versuch darauf zu antworten, in Anführungsstrichen. Also erstmal glaube ich, dass jedes Einwanderungsland oder jede Einwanderungsgesellschaft eine Art Leitkultur bedarf. Das eine bedingt das andere. Ja, also das ist keine Frage, ob man das Leitkultur nennt oder ein Konsens oder ein Kompass. Wir brauchen, wenn wir sagen, wir sind eine heterogene Gesellschaft, wir sind nicht homogen, dann brauchen wir auch Leitlinien, wie wir zusammen leben wollen. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir haben über lange Jahre auch unter dem Begriff von Multikulti gesagt, wir lassen die Leute einfach mal in Ruhe. Ja? Also es war so ein falsch verstandenes, sozusagen eine Gleichgültigkeit, eine falsch verstandene Toleranz, dass man Menschen sozusagen nicht in ihr Leben eingreifen wollte. Und das hat eben dazu geführt, dass wir heute zum Teil auch Parallelgesellschaften haben in Deutschland. Es ist eine Randerscheinung, aber es gibt sie. Man muss das Problem ansprechen. Und ich gebe Ihnen recht, dass wir über die Frage eines Wertekonsenses hätten viel früher diskutieren müssen. Es ist jetzt eine gute Zeit, diese Diskussion, und das sehe ich insbesondere auch in der Verantwortung der CDU, wieder anzustoßen. Und ich ich finde, dass wir auch auf einem guten Weg sind, das zu tun. Wenn Sie sagen, was sind denn solche Werte, worum geht es denn hier eigentlich, ja? Dann ich für meinen Teil, auch mit der Geschichte meiner Familie, kann Ihnen sagen, das sind so Dinge wie, dass Menschen, wenn sie nach Deutschland kommen, Deutsch lernen müssen. Sie müssen Deutsch lernen. Sie müssen das Engagement aufbringen. Und das sehen wir auch in unseren Integrationskursen. Die Mehrheit der Menschen wollen das auch. Sie wollen die Sprache lernen. Dazu gehört, dass die Kinder in die Kita kommen und dass sie sich irgendwann bemühen, selber ihr eigenes Brot zu verdienen und eben nicht vom Staat abhängig zu sein. Darüber sprechen wir. Darum geht es. Und um diesen Prozess zu begleiten, muss Politik natürlich auch arbeiten. Was die AfD angeht, die Realität sieht auch so aus, dass jede Einwanderungsgesellschaft einen Kern von Menschen hat. Und das hat sie nicht seit gestern. Die Fremden gegenüber feindlich gesinnt sind. Ausländerfeindlichkeit kommt jetzt in einer anderen Form zum Ausdruck durch bestimmte populistische Gruppierungen. Aber wir haben sie auch vorher in der Gesellschaft gehabt. Studien belegen, also Studien Mitte der Gesellschaft, jedes Jahr werden Umfragen umgesetzt, die immer wieder zeigen, dass es Menschen in diesem Land gibt, die starke antisemitische und islamophobe und ausländerfeindliche Tendenzen haben. Aber das Thema Flüchtlinge, und das hat die AfD ja gesagt, das sei ja ein Geschenk für sie, ja? Das Thema Flüchtlinge eignet sich natürlich großartig dafür, mit den Ängsten der Menschen zu spielen, ihnen eine Plattform zu geben und damit entsprechend auch Rassismus und Populismus zu schüren. Und da, glaube ich, müssen wir eben ansetzen und ganz klar sagen, erstens, nein, es gibt keine Krise, sondern eine Herausforderung. Zweitens, handelt es sich um 1% von Menschen, die in unser Land kommen. Was für eine Flut, also über was für eine Flut reden wir hier? Und drittens, wir machen Integration nicht seit gestern. Wir haben in diesem Land ein großes Potenzial. Wir haben einen Topf, aus dem wir schöpfen können und Integration gestalten können. Und das tun wir auch. Wir nehmen dafür Geld und Ressourcen in die Hand. Und deswegen werden wir diese Herausforderung auch zu einem Potenzial machen. Und man muss den Menschen aber auch ganz klar sagen, dass ihre Bedürfnisse und Ängste, das verlieren wir ja nicht aus dem Blick. Wir machen ja, die Bundesregierung macht ja nicht nur Politik für Flüchtlinge, sondern wir machen weiter und halten weiter an unserem Kurs. Und unserem Land ist es noch nie so gut ergangen wie derzeit. Es gibt gar keinen Grund, eben auf diese Ängste sozusagen oder auf diese populistischen Thesen einzugehen, sondern wir können stolz sagen, dass wir wirtschaftlich gut dastehen, dass wir uns um unsere Menschen hier in diesem Land auch kümmern und weiterhin kümmern werden. Und dann werden wir die Herausforderungen mit den Flüchtlingen aber auch gut hinkriegen. So ist die Lage.
Da muss ich noch mal nachfragen, auch vielleicht an Herrn Mackenroth. Was Sie ansprachen, ist die Strafverfolgung auf dem linken Auge möglicherweise blind in Sachsen? Und das Zweite, wenn ich es richtig verstanden habe, ideologisch geprägt. Und das Zweite war auch die Frage nach der Obergrenze, die Sie hatten. Ja? Brauchen wir eine Obergrenze für Flüchtlinge, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Das ja. Ist die Obergrenze, die dürfen nicht entstehen.
Ja.
Also bei dem in dem zweiten Punkt gebe ich Ihnen völlig recht. Parallelgesellschaften sind unbedingt zu vermeiden. Wir sollten nicht die Fehler wiederholen, die unsere französischen Freunde in den Banlieues. Ich sage, wir sollten nicht, ich kann es nochmal sagen, Herr Müller-Berndorf, wir sollten nicht die Fehler wiederholen, die unsere französischen Freunde in den Banlieues von Marseille oder sonst wo gemacht haben. Wir haben, Frau Jusuf hat es angesprochen, teilweise Fehler gemacht. Wir haben jetzt in eng begrenzten Räumen Parallelgesellschaften. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was wir jetzt mit viel mehr Anstrengungen im Wege einer sogenannten nachholenden Integration wieder hinkriegen müssen. Das geht nicht von eben auf jetzt. Und da können Sie auch nicht reingehen und sagen, nun hört mal auf mit euren Parallelgesellschaften, sondern dazu brauchen Sie Material, dazu brauchen Sie Menschen, dazu brauchen Sie Polizei, Sicherheitskräfte, dazu brauchen Sie mehr Kräfte als jetzt. Wir brauchen deshalb einen stärkeren Staat, auch wenn Ihnen dabei schlecht wird, wenn Sie das eben gesagt haben. So, dabei bleibe ich. Natürlich brauchen wir für mehr Aufgaben, für neue Aufgaben, die wir jetzt als Aufgaben identifiziert haben, als Herausforderung, von Problemen reden wir ja nicht, brauchen wir mehr entsprechende Kräfte. Das muss so sein, wenn wir sozusagen den Gesellschaftsvertrag, da weiß Herr Professor Patzelt viel mehr als ich, wenn wir den Gesellschaftsvertrag in Kraft halten wollen, wenn wir nicht riskieren wollen, dass uns die Hälfte der Bevölkerung durch die Systemfrage irgendwann abschmiert und sagt, wir glauben nicht mehr an dieses System, sondern wir wollen ein anderes System. Das kennen wir alles. Und deswegen ist diese Frage eigentlich aus meiner Sicht auch so existenziell für uns, dass wir da keine Luft dran lassen. Ganz wichtig. Was ich mit Abscheu und Empörung zurückweise, Herr Müller-Berndorf, da kennen wir uns, diese Geschichte mit dem ideologischen Strafrecht. Also das Strafrecht wird im Bund gemacht, das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung gilt auch im Freistaat Sachsen. Und wenn Sie individuelle Beschwerden über Verfahrensgestaltung innerhalb der sächsischen Justiz haben, da gibt es ein wunderbares und total rechtsstaatliches, ausgeprägtes, formalisiertes Beschwerdeverfahren bis hin zum Klageerzwingungsverfahren und ich weiß nicht was, machen Sie es. Aber Sie werden sehen, dass unsere Staatsanwälte und unsere Richter frei von diesem Verdacht sind, dass es überall Fehler gibt, wo Menschen irgendwelche Dinge anvertraut werden. Darüber müssen wir nicht reden. Und davor ist auch die Justiz nicht gefeit. Aber von einem strukturellen ideologischen Defizit zu reden, das, glaube ich, diskreditiert die Leistung unserer Justiz.
Ganz kurze Entgegnung.
Ich habe nicht von einem Defizit geredet. Das wäre ja schön, wenn ich von einem Defizit reden würde. Aber ich kann nur Folgendes sagen. Ich habe dafür Verständnis, dass Sie als Richter da anders denken müssen als ich.
Gut. Herr Müller-Berndorf, ich bin kein Richter. Jetzt bin ich Diskussionsteilnehmer, Politiker, Mensch und Christ.
Dann noch mal kurz eingehend auf das, was Sie sagten, Frau Yusuf. Sie haben ja mit im Grunde genommen zusammengefasst gesagt, wir schaffen das, wenn ich es richtig sehe. Dennoch sind ja die Ängste da, wenn man es in den Umfragen sieht, auch am kommenden Sonntag bei den Landtagswahlen, auch gestern bei den Kommunalwahlen in Hessen, ist ja die AfD ja sehr stark abgeschnitten. Was macht man nun, wenn ein gewisser Teil, nicht die Mehrheit, aber doch ein gewisser, nicht zu verachtender Prozentsatz der Bevölkerung, dem eben keinen Glauben schenkt oder dessen Gefühl anders ist?
Das, was wir jetzt hier machen, wir geben Antworten und wir müssen die Fakten auf den Tisch legen. Und dazu gehört eben auch, dass wir natürlich diese Fragen und die Themen, die die AfD aufgreift, dass die demokratischen Parteien in diesem Land diese Themen aufgreifen und entsprechend bearbeiten. Und ich glaube, und ich bin jetzt erst seit 2,5 Jahren im Bundestag, aber das machen derzeit alle meiner Kolleginnen. Wir sind überall in unseren Wahlkreisen unterwegs und erklären den Menschen, was wir alles in den letzten Jahren auch erreicht haben für dieses Land, also in den unterschiedlichsten Bereichen. Und dass wir aufgrund der Flüchtlinge, die zu uns ins Land kommen, dass es auch deswegen keinem anderen schlechter geht im Moment. Ja? Also das ist die Situation und dass es natürlich unsere Pflicht ist und unsere Aufgabe, eben Menschen auch eine Asyl zu gewähren, wenn sie zu uns kommen. Aber das, was eben Populismus ausmacht, ist ja, dass es zu komplexen Fragen ganz einfache Antworten gibt. Und diese einfachen Antworten gibt es beim Thema Flüchtlinge eben nicht. Und das zeigt der Kampf und das Engagement unserer Bundeskanzlerin gerade an den unterschiedlichsten Ebenen und Fronten sehr, sehr deutlich. Es gibt nicht die eine Antwort auf diese komplexe Situation. Und wir arbeiten an den unterschiedlichsten Ecken und Kanten, die Situation gut zu meistern.
Herr Patzelt, wollten Sie dazu noch was sagen?
Vielleicht einen kurzen Satz. Es stimmt schon, dass es unserem Land so gut geht, wie es ihm noch nie gegangen ist. Wer Angst hat in Bezug auf die Gegenwart, der täuscht sich. Aber die meisten Leute, die Sorgen bekunden, bekunden Sorgen über die Zukunft. Sie sagen, wie schaut es mit meiner Rente aus, aber das sei noch gar nicht so wichtig. Wie schaut es aus zu Lebzeiten, wenn meine Kinder Rente brauchen oder wenn meine Enkel erwachsen sind? Es sind die Sorgen um die Zukunft, ausgelöst durch Entwicklungen, von denen die Leute sagen, ja Moment, wo soll das hingehen? Wir sind tatsächlich in einer Lage, die wir noch nicht hatten. Das ist ein gigantisches Gesellschaftsexperiment, das wir betreiben. Folglich wäre es unangemessen, den Leuten nur mit dem Verweis darauf, dass es uns gut geht, zu sagen, nur das passt schon alles, sondern wir müssen die Entwicklungen, die wir teils ausgelöst haben, teils einfach hingenommen haben, die wir haben treiben lassen, von denen müssen wir reden und Antworten geben, die in 10, in 15, in 20 Jahren stimmig sind. Und darunter leidet ein wenig die Diskussion. Zukunftssorgen bügelt man ab mit dem Verweis auf die Gegenwart, weil man die Zukunft eben auch nicht kennt und nur guten Willen appellieren kann. Aber den kann man nur gewinnen, wenn man plausibel macht, dass man sozusagen weiß, wo man in 20 Jahren nicht nur sein will, sondern dass man auch die Wege ungefähr weiß, wie man hinkommen könnte.
Also da muss ich jetzt noch mal drauf reagieren. Also wir pudeln gar nichts ab. wir pudeln gar nichts ab. Und deswegen habe ich mein Statement auch mit einer volkswirtschaftlichen Aussage begonnen, dass nämlich die Menschen, die bisher in unser Land gekommen sind, unterm Strich dem Land mehr gebracht haben, auch wenn es hart klingt im Kontext für Menschen, aber es ist eine berechtigte Frage, die sich natürlich jedes Land stellen muss. Und jedes Land kann Kriterien aufstellen, wonach Menschen reingelassen werden dürfen oder nicht. Und im Kontext von Asyl ist es natürlich ein anderes Thema, aber natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir diese Menschen in Brot und Lohn bekommen, dass sie auch etwas zurückgeben können, weil die meisten wollen das ja auch. Und deswegen würde ich Ihnen ganz klar widersprechen, wir arbeiten auf Hochdruck. Genau an dieser Frage, wie wir Menschen in Arbeit bringen. Wir haben viele Gesetze im Übrigen vor 2 Jahren schon erlassen, weil wir da nämlich über Fachkräftemangel gesprochen haben, wie wir es schaffen, Menschen aus sogenannten Drittstaaten in unser Land zu locken, damit sie bei uns arbeiten können. Und jetzt müssen wir darüber nachdenken, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, Qualifikationen mitbringen, dass wir die schnell erfassen, dass wir sie weiterqualifizieren und dann aber ganz schnell auch in Beruf bringen. Und die Wirtschaft macht uns das vor. Es gibt sehr engagierte Initiativen, wo Unternehmen Flüchtlinge unterstützen, begleiten. Sie kennen das. Bitte? Beispielsweise. Einer war Porsche beispielsweise. Und ich glaube, das sollte uns Mut machen. Der Wille, diese Menschen in unsere Gesellschaft einzugliedern, ist ungebrochen. Und das muss Politik eben klug aufgreifen. Da bin ich bei Ihrer intelligenten Politik, die Sie eben genannt haben. Und da muss man schon selbstkritisch sagen, da fehlen uns gerade noch die wirklich guten Projekte und Ideen, wie wir das schnellstmöglich schaffen können. Aber wie gesagt, das ist kein Thema, was wir einfach so wegpudeln. Das möchte ich gerne nochmal hier gegenhalten.
Also Selbstkritik finde ich ja immer wunderbar und eigentlich bringt uns das ein gutes Stück weiter. Aber ich will schon sagen, dass ich für den Vorwurf von Professor Patzelt ein gewisses Verständnis habe. Auch wenn ich nach Berlin gucke und an die Handlungsanweisungen eines Fraktionsvorsitzenden, die hier nach Sachsen geflossen sind, über den Umgang, über Diskussionskultur, über Dinge, die man mit bestimmten Leuten nicht besprechen soll, über Diskussions-, ich will nicht sagen Verbote, aber doch warme Ratschläge, macht mal mit den Schmuddelkindern nichts oder sowas. Das war vielleicht vor einem Vierteljahr oder vor einem halben Jahr. Ich würde mir wünschen, dass das sich ändert, denn wir müssen mit den Leuten reden. Wenn wir 20% und dann haben wir ein Wählerpotenzial von 30% in der deutschen Bevölkerung in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer, jetzt in Hessen, in diesem wunderbaren Land, ebenfalls an die 20%. Wenn wir die weglaufen lassen wollen, dann sind wir in der Situation, die ich vorhin beschrieben habe, dann laufen wir Gefahr, dass uns das System implodiert. Und das ist die größte Gefahr. Wir müssen also auch in dieser Frage, wie diskutiere ich mit Fundamentalisten, ohne selbst verrückt zu werden? Mit dieser Frage müssen wir besser umgehen und das müssen wir lernen und wir müssen neue Wege finden. Da kann uns vielleicht die Wissenschaft helfen. Ich glaube, das ist an der Zeit, dass wir da mal auch strukturiert Methoden zu entwickeln beginnen, wie wir mit solchen Leuten diskutieren und dann müssen wir das tun. Sonst laufen wir eine große Gefahr, dass uns die Sache platzt. Und das wollen wir ja nun alle nicht, denn Sie haben ja völlig recht, dieses System, was wir haben, ist sowas von stabil. Es ist fehlerbehaftet, wie wir vorhin auch wieder gehört haben. Aber eine bessere Alternative habe ich noch nicht gesehen. Und deswegen müssen wir dabei bleiben. Und wir müssen auch nach dem Gedanken der wehrhaften Demokratie gegebenenfalls dafür all unsere Kraft und die Mechanismen einsetzen, die wir mit dieser Demokratie zur Verfügung haben.
So, jetzt. Da gibt es nochmal einen Applaus. Jetzt machen wir nochmal einen Schnitt und Herr Dietz hat schon lange warten müssen. Jetzt sind Sie dran.
Schönen Dank. Mein Name ist Dietz. Ich habe eine Stiftung in Liechtenstein, nicht etwa in der Schweiz, sondern in Sachsen. Da muss ich sehr deutlich darauf hinweisen. Ja in der Schweiz bringt man das Geld hin, bei uns ab. Aber man ist uns bekannt. Wir machen seit 16 Jahren als Stiftungszweck, das Verständnis zwischen den Menschen in der Welt zu verbessern. Das ist der einzige Stiftungszweck, den wir haben und sind in Sachsen auch sehr erfolgreich. Also wenn Sie sagen, wir müssen jetzt anfangen und vielleicht das Versäumte bisher nachholen, darf ich korrigieren. Sachsen war schon sehr aktiv in den letzten vielen Jahren, das darf ich beweisen. Denn auf der einen Seite hat Frau Kurt mit uns Programme durchgeführt zur Vermittlung von interkulturellem Wissen in Schulen. Eine starke Empfehlung der Kultusministerkonferenz, haben 20.000 Schüler in Sachsen erlebt. Was noch viel wichtiger ist, 1.700 Lehrkräfte mit Begeisterung. Dasselbe macht das SMWA bei uns, das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und, jetzt ist er gerade nicht da, aber unser Innenminister hat Kurse durchführen lassen, systematisch, über lange Zeit, um die Bediensteten in Ausländerämtern zu sensibilisieren. Ein ganz wichtiger Punkt, die sind alle bei uns durchgelaufen, jeweils 2 Tage, flächendeckend in Sachsen. Der einzige Wunsch war von den Teilnehmern, dass das man vielleicht einen 3. Tag macht. Sie möchten sich auch mal, ich sag's mal vulgär, ausspucken. Die haben nämlich wirklich viel Sorgen. Die müssen ja umgehen mit Themen, wo es sehr schwer ist, auch wirklich mit umzugehen. Also das kann man nur anregen. Und ich darf jetzt einige Anregungen geben. Also erst einmal, wir brauchen die Integrationswilligen und Integrationsfähigen ganz bestimmt. Weiß das eigentlich unsere Bevölkerung, wie notwendig das ist, dass wir die überhaupt aufnehmen zum Erhalten des Bruttosozialproduktes? Also da könnten wir sehr viel Gegenwind geben, auch gerade den Rechten gegenüber, dass wir sagen, was wird denn mit dir passieren, wenn wir diese Fachkräfte, wenn wir diese Menschen bei uns nicht mehr haben, die eben auch Umsatz machen, die uns in unseren leeren Wohnungen wohnen und so weiter. Das ist ein Riesenzugewinn und ich glaube, das ist ein Argument, was wirklich auch von der Politik benutzt werden sollte, dem Publikum gegenüber, den Wählern gegenüber. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, Sie sagen, auch mit Recht, Herr McEnroe, wir müssen dem begegnen und mit Toleranz und Verständnis geht natürlich nur über die Bildung. Sie können also Willkommenskultur, ein nicht guter Name, aber wird ja immer wieder verwandt, nicht verordnen. Das geht ja nun mal leider nicht, wie Sie auch wissen als ehemaliger Justizminister. Das geht nur über Bildung, das geht schrittweise. Dafür aber auch nachhaltiger. Und diese Bildung, die müssen wir viel mehr in Schulen reinbringen, auch in die Studierenden, aber vor allen Dingen auch an die Bevölkerung. Die Bevölkerung muss ja verstehen lernen, wie der andere denkt, fühlt. Ich darf mal nebenbei sagen, ich war 18 Jahre für ein Großunternehmen in asiatischen Ländern. Ich habe festgestellt, was Kommunikation bedeutet. Nicht so sehr die Sprache, dass man hier Deutschsprachen lernt, ist klar und lernen muss. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, wie der andere denkt, fühlt und wie er auch glaubt. Und vorhin ist auch noch mal ganz kurz angeschnitten worden, wie der Koran ist. Wenn Sie sich mal wirklich mit dem Koran in dem Zusammenhang auseinandersetzen, das tun Sie sicher, ja, das ist ja nicht nur der Glaube und das ist das Recht und das ist die Verwaltung, das ist auch noch die Industrie und die Wirtschaft und die Familie, alles im Koran zusammengehalten. Und stellen Sie sich mal vor, die Ausländer kommen hierher. Jetzt sollen sich natürlich hier Werte sind setzen. Das geht ja auch nicht anders. Aber was muss in denen vorgehen? Wenn sie das alles abgeben an der Garderobe, was in der Tradition über so viele Generationen ihnen vermittelt wurde, hier brauchen wir Menschlichkeit, hier brauchen wir Herz, hier brauchen wir Liebe. Und das muss einfließen in dieser Bildungsseite, sonst kommen wir nicht weiter. Das ist eine Seite. Jetzt muss ich noch mal sagen, ich möchte das aber noch mal loswerden.
Ganz kurz, Ansatz noch,
ja. Die andere Seite ist natürlich, dass die uns verstehen müssen. Und das ist genauso schwierig, ihnen zu vermitteln. Das ist ja eine beidseitige Sache, dass wir Kurse und systematische Vorgehensweisen haben, damit wir unsere Denkungsweisen, die kompliziert sind, an sie herantragen. Wenn sie dann auch unsere Gesetzgebung nehmen, die wir zum Teil selbst nicht verstehen, wie wollen wir das jetzt an die Ausländer herantragen? Und das ist der zweite Punkt, den ich dringend empfehle. Also Bildung. Und zum Abschluss, wenn wir jetzt mehr Polizei kriegen, ist ja toll, aber wird die sensibilisiert, mein Thema, im Umgang mit Ausländern? Rein mit dem Klüppel kriegen wir das nicht gebacken. Schönen Dank.
Dankeschön, ja. Wir halten fest, umfassende Bildung auf allen Bereichen. Sie haben den Gong gehört, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir haben die letzte Wortmeldung von Herrn Hermanni, er musste lange warten. Vielen Dank erstmal an Herrn Dietz.
Also mein Name ist Matthias von Hermanni, ich bin der CDA-Vorsitzende von Leipzig. Ich bilde mir ein und habe die Arroganz zu sagen, dass ich ein bisschen was davon verstehe. Und zwar deshalb, weil ich in den 80er Jahren in Hannover den Betrieb für Beschäftigungsförderung aufgebaut habe und dort hatten wir die Situation der Türken. Der Spruch damals, Entschuldigung, nicht missverstehen, alle Türken sind scheiße, außer Ali. Ali war der Einzige, der da in der Arbeitsgruppe war, den kannten wir. Das war der Tenor. Wir hatten, und dann habe ich in den 90er Jahren aufgebaut, den Betrieb für Beschäftigungsförderung. Wir haben seit 1993 bis 2000 alle Sozialhilfeempfänger in Leipzig in Beschäftigung gehabt. In der Spitzenzahl insgesamt 8.500. Dort waren dabei unter anderem knapp 1.000 Aussiedler, Russen, Ukrainer. Die sprachen kein Wort Deutsch am Anfang. Wir hatten die Situation, dass die auch überhaupt gar keine Frauen akzeptierten als Vorgesetzte. Das Einzige, was hilft, ich will jetzt nicht zwischendurch, weil ich in Zeitnot bin, noch Kritik loswerden, weil wir haben uns bisher nur so ein bisschen über den Weltfrieden unterhalten. Das, was nach meiner Auffassung hilft, ist ganz konkrete Arbeit mit den Menschen. Und zwar jeden Tag, ganz kontinuierlich, ganz systematisch. Morgens um 7 geht's los, nachmittags um 16, 17 Uhr sind wir zu Ende. Mindestens und auf jeden Fall bei den bis zu 30-Jährigen. In dieser Zeit kann jetzt alles laufen. An Sprachkursen, an Fort- und Weiterbildung, an Vermischung der Kulturen. Aber wir müssen es tun. Und deshalb konkrete Aufforderung an die Großstädte, an die kreisfreien Städte, das Schaffen von Integrationseinrichtungen, wo nun auch alles stattfinden kann. Wir können feststellen, wo sie sind. Auf dieser Basis wird auch gezahlt. Wir können feststellen, was an Qualifikation da ist, was an Intelligenz da ist, was an förderungswürdigen Kapazitäten und Möglichkeiten da ist. Wir müssen richtig ran an die Menschen und zwar ganz kontinuierlich, ganz systematisch. Ja, ich weiß, das ist teuer, das ist mir klar, aber das ist der einzige Weg. Und alles das, was wir bisher gemacht haben, die vergangenen 6, 7 Monate, mit Verlaub, gerade wir Deutschen, da haben wir völlig versagt. Vom Pass, dass wir nicht in der Lage sind, sie vernünftig aufzunehmen und. Die Situation in den, gerade auch was die jungen Männer anbetrifft, dass die ein halbes Jahr in irgendwelchen Einrichtungen rumlungern. Also das kann so nicht weitergehen und wir müssen da ganz schnell etwas tun.
Ja, vielen Dank für dieses Statement. Da wollen wir da noch eine kurze Schlussrunde machen. Integration als staatliche Aufgabe. Frau Yusuf, wollen Sie beginnen?
Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was gerade gesagt worden ist. Ich glaube auch, dass wir eigentlich keine große Sorge haben müssen vor dem Prozess, aber wir müssen es eben tun. Und ich habe die Erfahrung gemacht im Bundestag, es reicht eben nicht, gute Gesetze zu machen, sondern man muss die Strukturen vor Ort so gestalten und so ausgestalten, dass es eben das, was man für die Menschen leisten will, auch bei denen ankommt. Wir sind aber auf einem guten Weg, wir haben auch gute Konzepte und jetzt geht es darum, wirklich diese auch anzuwenden und den Menschen die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, aber von ihnen auch einzufordern, dass sie sich selber auch einbringen und bei uns ankommen.
Ja. Herr Passelt, die Skepsis ist nach wie vor da, oder?
Ach, schauen Sie, wenn wir es schaffen, nicht länger in kurzer Zeit mehr ins Land zu bekommen, als wir wirklich vernünftig integrieren können, dann werden wir das schaffen. Wir haben so viel guten Willen in Deutschland, wir haben so viel praktische Vernunft in Deutschland, wenn wir uns nicht ideologisch verhärten, auf gleich welche Seite, sondern auf die Erfahrung, auf der Praxis achten und, ich wiederhole mich, wenn wir in eine Lage kommen, wo wir nicht mehr in zu kurzer Zeit bekommen, als wir wirklich integrieren können, dann schaffen wir das.
Beide, zu beidem Zustimmung. Ich glaube auch, man kann sagen, dass wir nach anfänglichen, ich will nicht sagen katastrophalen, aber schlimmen Fehlern, Herr von der Manni, uns jetzt auch in Freistaat Sachsen gut auf den Weg gemacht haben. Die Integrationskoordinatoren kommen zum Beispiel. In einem Punkt will ich Ihnen vielleicht zum Schluss widersprechen. Sie haben vorhin gesagt, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Es gibt Parteien, es gibt Leute, die auf jede komplexe Frage eine einfache Antwort geben. Das Blöde ist nur, diese einfache Antwort ist völlig falsch. Das wär's.
Okay, meine Damen und Herren, vielen Dank hier erstmal an die Runde. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir zumindest an Anregungen mitbekommen haben, die Sie mir dann auch in einer halben Stunde auf dieser Bühne weitergeben können. Das war, wenn ich es richtig verstanden habe, Patenschaftsprogramme für Pflegeeltern zum Beispiel. Dann des Weiteren, dass wir unsere Werte selbst mehr schätzen und vor allem im Ausland vermitteln und aufklären, was in Deutschland die Werte sind, was für eine Kultur hier gelebt wird. Integration darf keine Einbahnstraße sein. Das wurde gesagt, also von beiden Seiten müssen die Leute gegenseitig auf sie zugehen. Mehr Selbstbewusstsein wurde eingefordert, doch auch vor allem von uns Sachsen, nicht nur die Integration als Beschwernis zu sehen, sondern einfach selbstbewusst heranzugehen und zu sagen, wir können das besser als der Westen, wir können Parallelgesellschaften hier verhindern, wir können zeigen, wie das geht. Ein Qualitätsmanagement wurde gefordert für den öffentlichen Dienst, die interkulturelle Bildung an den Schulen angemahnt, nicht nur da, auch in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung. Die Aufklärung, dass wir Zuwanderung dringend brauchen, die soweit noch nicht geschehen ist. Und als letztes, aber nicht last but not least, eben die Integrationseinrichtungen möglicherweise auch staatlicherseits zu schaffen. Das vielleicht als kurzes Schlussfazit. Ich danke Ihnen sehr herzlich, vor allem Ihnen dreien hier oben für das Kommen, Ihnen allen fürs Zuhören und für die rege Teilnahme und würde dieses Forum jetzt hier beenden, Sie kurz in eine Erfrischungspause schicken und in einer halben Stunde gegen 19:30 geht es hier auf diese Bühne weiter, dann mit dem Ministerpräsidenten. Vielen Dank. Applaus